Computerspiele sind für viele ITler der Einstieg. Sei es das Verlangen, auch mal ein Spiel zu programmieren, oder die frühe Erstellung von Lua-Skripten bei World of Warcraft, oder auch nur die Programmierung der eigenen Clan-Website. Für Software-Engineers, die nicht in der Spieleindustrie gelandet sind, ist die Entwicklung von Spielen irgendwie etwas Spannendes. Wie erschafft man ein Level? Wie programmiert man, dass sich die Figur in diesem Level bewegen kann? Wie baut man eine Kollisionsdetection? Das sind zumindest Fragen, die uns oft in den Sinn kommen. Doch Spieleentwicklung ist viel, viel mehr als die reine Programmierung. Man könnte sogar die Frage stellen, ist die Entwicklung eines Spiels die Königsdisziplin des Software-Engineerings? Diese Frage versuchen wir in dieser Episode zu beantworten. Wir sprechen mit dem Spieleentwickler Dominik Pacher, der unter anderem am Industriegiganten 4.0 mitgearbeitet hat. Wir klären mit ihm, auf was es bei einem Spiel ankommt, welche Aufgaben eigentlich die Game Engine bei der Entwicklung übernimmt, was eigentlich ein Game Loop und ein Vertical Slice ist, wie viel Arbeit in Texturen, Sound und Art Design anfällt, welche Rolle Collider bei Physik Engines spielen, wie Spiele getestet werden, welche Herausforderungen es bei der Lokalisierung von Spielen und der Veröffentlichung in anderen Ländern gibt, welche Rolle eigentlich ein Game Publisher hat, wie viele Spiele pro Tag auf Steam erscheinen und wie wichtig, aber auch schwierig, das Balancing der Spielmechanik ist, um das Spiel attraktiv zu halten. Natürlich sprechen wir auch über Game Engines wie Unity, Unreal oder Godot. Oder warum Spieleentwickler oft kein Git als Versionskontrollsoftware nutzen. So viel zum Intro, nun zur Episode. Viel Spaß!
Jetzt mal genau dieser Branche und klären, ob das wirklich die Königsdisziplin der Informatik ist. Und darum haben wir uns heute jemanden in unser Podcast-Studio geholt, der nicht nur die ganze technische Seite beleuchten kann, sondern auch die Seite der Zusammenarbeit, wie man in solchen Teams zusammenarbeitet, weil er ist Lead von einem Game-Developer-Team und damit willkommen, Dominik.
Hallo zusammen, danke für die Einladung.
Dominik, man hört es schon an deinem Akzent, du kommst irgendwo aus dem Süden. Jetzt könnte man sagen, Bayern, Österreich, man weiß es nicht. Wenn man aber deinen Namen mal googelt, dann springt eine Sache ins Auge, zumindest für die Fans von Wolfgang. Und zwar bist du auch
hey,
ein Doktor.
Fans. Ihr habt wirklich Fans. Kann nicht sein.
Fans, Stalker, schauen wir mal. Weimar weiß ich nicht. Aber wenn man eure beiden Profile mal übereinander legt, dann merkt man, ihr habt zufällig an derselben Uni studiert und zufällig am selben Lehrstuhl, nennt man das zumindest in Deutschland, Lehrstuhl, Datenbank, wie nennt sich das bei euch? Institut oder?
Forschungsgruppe oder Institut, je nachdem, wo es ist, ja.
Da hast du auf jeden Fall 2014 den Doktor der technischen Informatik gemacht mit deiner Doktorarbeit Spatially Aware Graph Stores. Und ich musste erstmal übersetzen, was das heißt. Und DeepL hat mir die Übersetzung raumbezogene Graphenspeicher zurückgegeben. Du nix gerade, das klingt also richtig, was DeepL mir da rausgegeben hat. Also kurzum, ihr habt zur gleichen Zeit einen Doktor gemacht. Wir wissen ja alle, Running Gag, Wolfgang hat ein paar Jahre länger gebraucht. 2017 habe ich auch nochmal nachgesehen und ich glaube, er hat sogar früher angefangen. Aber das nur zur Info und zum Lachen für die ganzen Fans von Wolfgang.
Moment, zur Klarstellung, also Full Disclaimer natürlich auch, wir sind auch im selben Büro gesessen und es kann ja auch sein, dass der Dominik Einfluss darauf hatte, warum ich so lange gebraucht habe. Also ich möchte es ja nicht
genau, habe ich jeden Tag dran gearbeitet, um da die Arbeit zu verzögern, bei diversen Kaffeepausen.
Also wenn der Dominik dafür verantwortlich ist, dass du 3 Jahre länger gebraucht hast, also ich weiß nicht, irgendwas matcht da nicht. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall habt ihr anscheinend in diesem Büro jetzt nicht nur in eurer Doktorarbeit gearbeitet, sondern auch habt ihr das Engineering-Kiosk eigentlich, ich sag mal, schon mal Probe geführt, denn ihr beide habt einen Podcast zusammen gemacht mit dem tollen Namen Infoküche. Auch ein geiler Name eigentlich. Ich habe mal nachgeguckt, es war ein deutschsprachiger Podcast, der sich auf Datenbanken, Informationssysteme und Webtechnologien konzentrierte. Und ihr wolltet die Wissensbrücke zwischen Wissenschaft und Industrie schließen. Und leider habt ihr festgestellt, dass es keine Lücke gab oder die Lücke viel zu groß war, denn nach 6 Episoden habt ihr einfach mal das Handtuch geschmissen. Aber wer die Webseite nochmal sehen möchte, der Wolfgang hat auf GitHub diese Webseite archiviert. Aber jetzt zum Podcast-Thema und warum der Dominik eigentlich hier ist. Dominik, du warst Lead-Programmierer bei einem kleinen Game-Studio Don vs. Dodo und hast zuletzt am Industriegiganten 4.0 gearbeitet, einer Wirtschaftssimulation. Ich musste erstmal gucken, was das überhaupt für ein Spiel ist. Ich kenne nur den Landwirtschaftssimulator. Aber bei dem einem Industriegiganten gibt es, da geht es um darum, dass du ein kleines Unternehmen im Laufe eines Jahrhunderts zu einem großen Konzern ausbauen sollst. Ist das korrekt?
Das ist richtig, genau. Also letztendlich fängt man in einer Stadt an, baut ein Geschäft und versucht, dieses Geschäft zu beliefern, indem man über Industrien zum Beispiel einen Bauernhof Sachen produzieren lässt und die dort dann in der Stadt verkauft und damit Geld macht und dann wieder sein Industriereich ausbaut und zum Industriegigant wird.
Du hast nie Industriegigant gespielt, Andi.
Ja, sagt der Nicht-Gamer.
Ja, genau. Das kennt sogar ich. Das war irgendwann in den 90ern so die erste Version.
Ende 90 ist der zweite Teil, der war sehr bekannt. Genau, Anfang 2000.
Bevor es mit dieser Episode weitergeht, mal kurz was in eigener Sache. Danke, dass du uns hörst. Das bedeutet uns wirklich, wirklich viel. Denn du musst wissen, Wolfgang und ich stecken viel Schweiß, Blut und ab und zu auch mal Tränen in diesem Podcast, um dir jede Woche eine neue Episode zum Thema Software Engineering liefern zu können. Deswegen würden wir uns umso mehr über deinen Support freuen. Was kannst du also tun? Wenn du diesen Podcast über Spotify oder Apple Podcast hörst, spring doch mal kurz in die App, bewerte uns mit 5 Sternen und folge dem Engineering Kiosk. Gerne lass uns auch einen Kommentar da. Bei aktivierter Glocke bekommst du sogar eine Push-Notification bei einer neuen Episode. Wenn du uns kulinarisch was Gutes tun möchtest, kannst du uns über die Plattform Buy Me a Coffee einen Kaffee ausgeben. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Auch eine Weiterempfehlung, zum Beispiel im firmeninternen Slack oder Microsoft Teams Channel, hilft uns. Wir sagen schon mal vielen lieben Dank und nun zurück zum Podcast. Nee, ich war immer der Age of Empires-Kollege und Command & Conquer-Kollege, wohingegen jetzt gerade vor kurzem Command & Conquer die komplette Reihe Open Source gestellt wurde. Ja, also auf GitHub gibt es die originalen Command & Conquer-Teile, verlinken wir auch.
Habe ich auch mal reingeschaut, kann man mal in den Code schauen, das ist ganz nett. Ganz unterhaltsam auch teilweise.
Auf Reddit gibt es einen geilen Thread über die besten Code-Kommentare aus diesen Command & Conquer-Games, verlinken wir auch. Interessant und auch mal wieder so, ja, ich sag mal so, die Programmierer und Programmiererinnen haben auch sehr viel geflucht. Aber kommen wir mal wieder zur Wissenschaft zurück. Erklär mir mal in 3 Sätzen, was raumbezogene Graphenspeicher sind.
Da ging es damals darum, wie man Netzwerkdaten in Datenbanken speichert und wie man sie so ablegt, dass sie lokal zueinander schnell zugreifbar sind. Also datenorientierte Speicherung, würde man heutzutage sagen. Und das ist nicht so leicht bei Netzwerkdaten, weil da nicht so ganz klar ist, was daneben liegen soll. Es hängt dann davon ab, wie der Zugriff ist und so weiter. Und darum geht es in dieser Doktorarbeit. Wie man Daten clustert, also im Prinzip eine Clusterung von Netzwerkdaten, damit man schnellen Zugriff gewährleisten kann.
Welches praktische Problem löst man damit?
Dass man schneller zugreifen kann, schneller Abfragen machen.
Nee, ich meinte eigentlich mit der grundlegenden Speicherung dieser Netzwerkdaten.
Wenn du Netzwerke hast und die abfragen willst, hast du ja oft zum Beispiel soziale Netzwerke oder sowas in der Art. Und du möchtest jetzt dich weiterhangeln, so von wer ist der Freund vom Freund vom Freund, sowas in der Art. Und das gibt es natürlich für diese ganzen, damals waren diese semantischen Netzwerke, ADF und so weiter, total groß. Und die effizient zu durchsuchen und abzufangen, analysieren und so weiter, dafür brauchst du sowas.
Okay, ich habe jetzt eigentlich an Computernetzwerke gedacht, wie so eine LAN-Party oder ähnliches oder halt das Internet. Ja, und nicht Freunde von Freunden von Freunden. Und Genau. Wie kommt man jetzt zum Gaming, wenn man einen Doktor in Datenbanken und in Spatial Aware Graph Stores macht?
Ja, das ist meine Leidensgeschichte. Ich habe eigentlich immer Informatik studiert, weil ich Computerspiele machen wollte. So hat es angefangen. Und dann habe ich studieren angefangen und wurde dann immer abgelenkt. Ich weiß auch nicht warum. Habe dann den Bachelor gemacht und den Master gemacht. Und dann hatte ich beim Master diese Chance, irgendwie den Doktor zu machen. Und eigentlich wollte ich Computerspiele machen, aber ich dachte, jetzt hast du die Chance. Und es war auch ein bisschen dieses, schafft man Doktor überhaupt? Ne? Es ist eigentlich, irgendwie ist es dann schon, wird es dann schon ziemlich dünn, die Luft da oben. Und dachte, jetzt probierst du es aus, weil das wirfst du dir vor, wenn du es nicht ausprobiert hast. Und dann gingen die Doktorjahre ins Land, wie Wolf ja auch vorher schon berichtet hat. Und nachdem der Doktor endlich fertig war, habe ich da gesagt, so okay, jetzt Datenbanken für den Rest meines Lebens ist mir dann doch irgendwie vielleicht zu trocken. Jetzt mache ich das, was ich eigentlich immer machen wollte. Und dann habe ich angefangen mit Game Design vor. Ja, schon 10 Jahre her. Ja, wer macht das jetzt 10 Jahre?
Jetzt hattest du beim Studium gerade gesagt, okay, du wurdest immer abgelenkt. Du hattest jetzt nicht gesagt, womit. Sehr wahrscheinlich durchs Zocken, wer weiß das schon. Hast du dir das dann so vorgestellt, in der Game-Industrie oder in der Spielindustrie zu arbeiten, so wie du die Spiele gespielt hast? So nach dem Motto, oh cool, da sitze ich da den ganzen Tag und spiele. Oder wie sieht eigentlich der Alltag eines Game-Entwicklers denn wirklich aus?
Naja, ich bin natürlich schon Techniker. Also ich habe die, fand es immer cool, die Spiele selber zu machen. Ich habe natürlich auch eigene während des Studiums schon gemacht, aber jetzt nichts Großartiges, so was man halt so Hobby-Sachen halt macht. Und habe es immer von der technischen Seite natürlich interessant gefunden. Das ist tatsächlich auch was, also diese ganze, weil wir vielleicht bald noch reden werden über Game Design und auch die Art-Geschichte und so dahinter, die jetzt nicht Technik sind, das blendet man vielleicht auch ein bisschen aus, aber man weiß es nicht. Und das ist schon so eine Sache, die einen einholt. Also wenn man von der technischen Seite einstartet in das Business, weil es ist halt einfach mehr wie nur Technik. Und das hat man ja nie gelernt. Also da kann man auch mit dem Informatikabschluss, der natürlich schon gutes Grundwerkzeug irgendwie gibt, aber da ist noch viel zu lernen. Und das muss man halt dann auch machen.
Und was gehört jetzt wirklich alles dazu, wenn du sagst, es ist eben nicht nur die Informatik und ich habe ja schon initial gesagt, die Königsdisziplin.
Die klassische Dreiteilung ist so ein Game-Art-Bereich, das heißt was Künstlerisches. 2D, 3D, Modellierung, 3D-Modelle. Ich nehme jetzt auch mal die ganze Soundgeschichte dazu, also alles, was mit Musik und Audio zu tun hat, in diesen künstlerischen Bereich rein. Dann gibt es Game Design, das hat jetzt nichts mit dem eigentlichen Überbegriff zu tun, das wird oft verwechselt, sondern Game Design beschäftigt sich wirklich mit der Mechanik, mit dem, was Spaß macht an dem Ganzen. Die Erfahrung, die geschaffen werden soll, was man macht, damit, was Spaß machen soll, wie das gebalanced wird und im Prinzip steht der Spaß im Vordergrund, ne? Dass es dann wirklich ein gutes Spiel wird. Das ist das, was die Game Designer machen.
Das sind jetzt aber keine technischen Leute, oder?
Das sind nicht unbedingt technische Leute, die muss man sich am ehesten vorstellen als Leute, die sehr viel spielen und Spielmechaniken kennen, was eben Spaß macht. So Hauptwerkzeug bei denen ist oft die meiste Zeit Excel, weil sie viel mit, vor allem bei sowas Wirtschaftssimulation mit der Industriegant oder sowas, da hat man unglaublich viele Produkte, man kann sehr viel Geld verdienen und so weiter und hat diese Progression vom Tellerwäscher zum Millionär drin. Und da muss man natürlich irgendwie schauen, wann verdiene ich was, wie starte ich, was kostet jetzt irgendein Item, für was kann ich es verkaufen? Und das wird sehr schnell sehr komplex und da geht es über Excel-Sheets, damit man zumindest weiß, okay, das ist mein Startpunkt, den habt ihr vielleicht in ein, zwei Stunden erreicht, den Punkt, das ist das Endgame, wo er vielleicht 10 Stunden, 50 Stunden, wie auch immer, welches Spiel es erreicht hat. Und das geht dann über Excel-Sheet mit sehr vielen Daten und weil man auch mal drehen muss an gewissen Sachen, wenn wir vielleicht später nochmal reden über das Balancing oder so im Detail. Und da gibt es verschiedene Schulen dazu. Das eine ist, mit sehr wenig starten, iterativ im Game Design unterwegs zu sein, viel zu testen. Und die andere ist vielleicht eher die ältere Version, die älteren Game Designer, die kommen da wirklich mit diesem Ringbuchhalter her und haben da 100 Seiten Game Dokument drin, so eine Game-Bibel, wo sie das Spiel versuchen vorzudesignen. Also wirklich jetzt hier die, was Spaß macht, welche Mechaniken drin sind und so weiter und wie das gebalanced sein soll.
Ist dann aber jetzt rein textuell dann sowas oder seitenlang? Also beschreibt man das oder sind da dann schon Grafiken drinnen?
Auch Skizzen, textuelle Beschreibungen, eben Excel-Sheets, also einfach Tabellen an Zahlen, wie die zusammenhängen, Formeln, wie gewisse Sachen zusammenhängen, eine Formel wie Einkaufsverkaufspreis ist zum Beispiel, wie sich das entwickelt, solche Geschichten, da kann alles Mögliche drinnen sein, auch teilweise ein bisschen so diese Mood-Geschichte, also welch kommt immer auf das Genre an, das gibt unglaublich viele Genres, aber wenn ich ein gewisses Gefühl vermitteln will, wie kann ich das als Game, das kommt auch vom Game Design, soll es was Dunkles sein, soll es was cozy, also diese gemütliche Spiele sein, wie drücke ich das aus, hat natürlich dann auch Implikationen für die Artists, die dann damit arbeiten, aber die eigentliche Idee, also der Startpunkt, das machen die Game Designer, was die Vision des Spiels sozusagen, ja. Das ist das, was die Game Designer machen.
Und sind die dann wirklich im Vorfeld unterwegs, bevor da irgendwas Technisches sich überlegt wird? Also ist das wirklich so wasserfallmäßig fast?
Es gibt diese drei großen Entwicklungsbereiche. Das ist eigentlich dem Film entlehnt. Die Gaming-Branche orientiert sich sehr stark an der Filmbranche, wobei, finde ich, das nicht immer ganz passt. Aber da gibt es eben auch die Konzeptbereich, Concepting quasi, die erste Stage, wo du anfängst zu arbeiten, dann kommt bei uns der Prototyp in der Gaming-Branche und dann kommt die Produktionsphase. Also diese drei Phasen gehen aufeinander zu. Grob immer doppelt so lang, also die nachgehende Phase ist immer doppelt so lang wie die davorgehende. Diese Game-Designer arbeiten natürlich von der Konzeptphase am Start schon. Also da ist wirklich, was mache ich, wie starte ich, welche Richtung sollte es gehen. Da werden natürlich die Artists auch schon einbezogen, wenn ich mal weiß, ich möchte irgendwas, sagen wir mal, was Dunkles, Endzeittypisches machen, dann beschreibt der Game Designer natürlich nur, wie soll sich der Spieler fühlen vielleicht. Und dann kommt es zum Artist und der Artist macht da Konzeptzeichnungen damit. Sagt dann, okay, wie könnte das ausschauen? Und die werden schon auch in diese Art Bible, gibt es eine Art Bible, also so was wie das Game Design Dokument, das da reinkommt, wo halt so ein paar Vorzeichnungen sind, Konzeptzeichnungen sind. In der Phase sind die Techniker natürlich eher weniger gefragt, da geht es oft eigentlich eher um Machbarkeitssachen. Also dass halt nichts irgendwie von den Game Designern im Zentrum stehen soll, was halt technisch einfach sehr schwer zu lösen ist. Oder vielleicht sogar unmöglich zu lösen, das gibt es natürlich auch manchmal. Aber da wird je nach Projekt normalerweise vielleicht Vorarbeit geleistet, was man technisch machen kann, aber die sind nicht so stark involviert im Sinne von wie die anderen zwei, um ein Konzept fertig zu machen. Und mit diesem fertigen Konzept versucht man sich dann an den Prototypen. Im Prototypen geht es vor allem darum, dass man seinen Game Loop, das ist dieser zentrale Bestandteil eines Spiels, ein Game Loop heißt immer, du startest ein Spiel, der Spieler bekommt ein Ziel, das ist ganz wichtig, dass der von Anfang an ein Ziel hat. Dann gibt es eine gewisse Mechanik, sowas wie ein Jump'n'Run, Springen, die Sprungmechanik, irgendwie klassisches Super Mario Brother, du kannst laufen oder du kannst springen, das ist diese Mechanik dahinter. Und dann versuchst du dieses Ziel zu erreichen damit. Und dieses Ziel, wenn es erreicht wird, dann bekommst du eine Belohnung dafür. Und am besten ist dann, wenn diese Belohnung dich deinem Ziel natürlich näher gebracht hat, aber vielleicht auch den Weg zum Ziel, die was vereinfacht, was ja, dir irgendwas einfacher macht, in dein Ziel zu erreichen. Ein anderes Beispiel, was ich immer ganz gerne nehme, ist Diablo. Das ist so ein Hack-and-Slay-Spiel im Prinzip. Man ist ein Held, man soll gegen Monster kämpfen. In irgendwelchen Dungeons. Da funktioniert es ganz einfach, du wirst da reingeworfen, das erste Monster kommt auf dich zu, du hast am Anfang praktisch nur deine bloßen Hände oder irgendein schlechtes Schwert, du haust auf das Monster ein, das fällt gleich um, es ist leicht, und das lässt Gegenstände fallen oder Geld fallen. Und diese Gegenstände kannst du selber wieder ausrüsten, dann ist dein Game Loop schon abgeschlossen. Also die Mechanik ist diese Kampfmechanik, das Monster ist tot und du bekommst die Belohnung dafür, und bekommst vielleicht ein besseres Schwert und kannst damit wieder besser Gegner besiegen. Aber da ist der Loop schon durch und das dauert ein paar Sekunden im besten Falle. Und du hast schon dieses positive Feedback und stehst eigentlich wieder am Anfang von diesem sehr kurzzeitigen Loop und dann fangst du wieder von vorne an. Das ist dieser Game Loop, der wirklich wichtig ist und der muss passen. Der gibt es auf verschiedene Ebenen. Ich habe jetzt gerade von was ganz Kurzem geredet, Sekunde zu Sekunde, Minute zu Minute. Das sind so diese Sachen, um die Spieler reinzuholen, das ist ganz wichtig. Und dann baut man natürlich drüber gewisse Sachen auf, die viel länger dauern. Sowas wie ein bestimmtes Gegenstandset zu finden, das dauert viel länger. Oder eine Story, die über das gesamte Spiel sich praktisch bewegt, die über Stunden hinweggehen kann, wo du halt immer Progression machen kannst, irgendwelche Gegner weiterkommst und dann die Story weitererzählt wird. Da gibt es verschiedene Ebenen dann, damit du halt nicht immer in diesem Kurzzeitding bist, sondern dem Ganzen auch langzeitmäßig mehr Sinn gibst. Und so holt man dann die Spieler rein.
Und bei so einem Age of Empire, wenn der Andi schon großer Age of Empire-Fan ist, was ist da das Ziel? Weil das geht ja, da gibt es ja kein Ende an sich, oder?
Da gibt es kein Ende, aber da ist der Loop natürlich auch. Du fängst an, du baust dein erstes Gebäude, baust Ressourcen ab. Und mit diesen Ressourcen kannst du wieder mehr Einheiten bauen. Und mit den Einheiten kannst du deinen Gegner besiegen, beziehungsweise wieder mehr Ressourcen abbauen, ne? Noch mehr Ressourcen abbauen, noch mehr Gebäude bauen. Und in dem Moment, wo du einmal Ressourcen abgebaut hast, mit den Ressourcen neue Gebäude oder Einheiten bauen konntest, bist du auch schon wieder durch diesen Loop durch.
Also ich finde es super interessant, wie Dominik gerade über diese Spielmechanik aus einer anderen Perspektive, sag mal, berichtet. Du unterteilst diesen Loop wie bei Diablo in Minuten-Loop, ja, oder Sekunden-Loop, das ist ganz interessant. Und ich habe gerade nochmal gegoogelt, bei Age of Empires gibt es ein Ziel, und zwar auf der einen Seite gegnerische Völker zu besiegen, ja, also das bedeutet, man spielt gegeneinander, oder es gibt auch andere Siegbedingungen, wie zum Beispiel kannst du, glaube ich, als erstes irgendwie 4 Weltwunder oder so bauen oder Reliquien nehmen. Also es gibt Spielmechaniken, dann hast du das Spiel gewonnen, ohne einen einzelnen Kampf zu führen. Also die gibt es bei Age of Empires schon und die gibt es, glaube ich, dann eigentlich bei jedem Spiel. Auch bei Diablo kannst du, glaube ich, durch die verschiedenen Dungeons dann gehen und hast irgendwie so einen Endgegner oder sowas, oder?
Das ist das, was ich meinte mit verschiedenen Ebenen. Und du kannst natürlich auch dann den Leuten, vor allem bei diesen Langzeitzielen, verschiedene Möglichkeiten geben, das Spiel zu gewinnen. Civilization ist auch so ein Ding. Du kannst die ganze Welt erobern, du kannst aber auch als den Forschungssieg erringen, indem du vor allen anderen zum Mars fliegst oder was auch immer dann das Ziel war. Das soll verschiedene Spielertypen ansprechen, aber das sind sehr starke Langzeitspiele. Ihr müsst euch vorstellen, so ein Age of Empires-Spiel, so ein Civilization-Spiel, wir reden da über zig Stunden an Spielen, bis du das Ziel erreicht hast. Und das ist das endgültige Ziel. Wenn du nicht kürzere Ziele hast, dann fangen die Leute gar nicht so zum Spielen an. Du musst irgendwas haben, wo die Spieler, weil die kommen hier in dein Spiel rein und die haben so eine Vorleistung geben sie dir, oder? Sagen sie, mal schauen, was das Spiel so kann und fangen dann an zu spielen. Und abhängig davon haben sie vielleicht so 10 Minuten, 15 Minuten, das ist nicht mehr oft, wo sie das Spiel einfach mal ausprobieren. Hängt davon ab, wie sie davon gezahlt haben, ob das ein freies Spiel ist und was auch immer. Aber letztendlich musst du sie in kürzester Zeit irgendwie in dieses Spiel hineinziehen, damit sie auch wirklich weiterspielen. Und das ist dieser kurze Game Loop und der muss sehr viel kürzer sein, als man eigentlich oft denkt. Das sind Sachen, die merkt man gar nicht. Auch wenn das gut gemacht ist, dann hat man einfach diesen Flow, an das man immer ständig spielt und weiterspielen möchte. Und natürlich gibt es diese großen Ziele, auch bei eben, was du gemeint hast mit Age of Empires, natürlich entweder den Gegner besiegen, irgendwelche Gebäude bauen. Aber das sind sehr Langzeitziele, die kommen erst dann zum Tragen, wenn du schon stundenlang gespielt hast.
Du hattest gerade auch schon beim Game Design oder beim Game Art die sogenannte Bibel erwähnt, ja, oder Art Bible oder wie hast du es genannt?
Genau.
Und in diesem Podcast, wir haben irgendwie so einen Hang zu Doom. Ich glaube, jeder Informatiker hat irgendwie so einen Hang zu Doom. Ich hoffe, du hast auch in irgendeiner Art und Weise einen Hang zu Doom. Wir haben auf der einen Seite schon mal eine Doom-Folge gemacht. Auf der anderen Seite hatten wir die Tage eine Folge zum Mainframe. Und da war die erste Frage, gibt es schon jemanden, der Doom auf dem Mainframe portierend hat? Und die Antwort ist inzwischen ja. Aber da möchte ich nur kurz sagen, die Doom-Art-Bible habe ich gerade auch gefunden. Und die verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Sehr interessant. Meine Frage ist eigentlich, bei dem ganzen Game Design und Story und Loop und allem drum und dran, gibt es da nicht eigentlich einen Feature Creep? Also wie entscheidet man, wann jetzt mal genug ist? Ja, also du kannst bestimmt auch so Dungeons and Dragons und so weiter, also diese Tabletop-Spiele, wo jemand eine Story erfindet und dann wird die beim Spielen irgendwie weiterentwickelt. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn du voll in deiner Story da bist, ja, und du designst so ein Spiel und du designst den Loop und die ganzen Game-Mechaniken und so weiter. Also du musst dich ja schon selbst zwingen, so, jetzt ist mal gut mit der Story, jetzt bringe ich das erstmal raus, bevor ich dann irgendwie so ein Extension-Pack später noch reinbinge.
Da sprichst du was an, was ein großes Problem ist, vor allem für Indie-Entwickler oder neue Entwickler. Ich auch selber kann mich da nicht ausnehmen, wo ich angefangen habe. Das ist eine große Gefahr, ist dieser Feature-Creep. Und das liegt einfach daran, dass man natürlich in seiner Welt da irgendwann gefangen ist und immer wieder an Teilen arbeitet und wieder was zubauen will. Und aber vergisst, dass eben, deswegen habe ich diesen Loop erwähnt, der Game Loop ist super wichtig, weil es einen konzentrieren lässt, was ist wirklich wichtig, was ist mein Spiel auch. Das, weil ich kann nicht sagen, mein Spiel ist dieser Loop. Es kann sein, dass der schlecht ist und dass der keinen Spaß macht. Das kann natürlich immer sein, aber prinzipiell hat man immer was, wo man sich dran festhalten kann. Jegliche Verbesserungen in dem Spiel, man kann nämlich wirklich sehr viel machen, sollte immer eine Antwort auf die Frage sein, inwieweit verbessert es den Game Loop. Also wenn ich den Game Loop durchgehe, komplett, inwieweit wird das verbessert werden. Wenn man das macht, dann hat man so ein bisschen ein Mittel an der Hand, dass man nicht anfängt, was man nämlich, man macht das Spiel und dann merkt man, irgendwie funktioniert es nicht, es macht keinen Spaß oder irgendwie ist es nicht so richtig. Jetzt mache ich mal die Art-Seite besser, ich mache mehr Sounds rein, ich mache irgendwie die Animationen hübscher oder sowas. Und am Ende des Tages ist es aber oft so, dass das alles nichts bringt, weil der Kern an sich vom Spiel, das Game Design, der Game Loop an sich nicht funktioniert. Und da kann man sehr, sehr, sehr viel Zeit verbringen. Und irgendwann ist man frustriert und gibt auf, weil man halt viel Zeit investiert hat, aber es wird irgendwie nichts so Richtiges. Das ist was ein-, zwei-Mann-Teams haben, aber das kann auch im Großen passieren. Es gibt auch Entwicklungsstudios, die 10, 20 Leute haben und irgendwie an dem eingehen. Da ist es nochmal teilweise extremer, weil die haben, ab der Größe hat man dann auch Spezialisten für Art und für Sound und was auch immer. Und die machen natürlich ihr Ding. Also die haben ihre Spezialisierung. Wenn die nicht angeleitet werden in der richtige Richtung, was ist jetzt wirklich wichtig für den Game Loop, dann kann das zu großen Problemen führen. Und gegenüber steht halt auch dieses Vordesign, was ich vorher gesagt habe, diese eher ältere Variante, dass man diesen Ringbuchhalter hat und das Spiel vordesignt. Das kann natürlich funktionieren, wenn man sehr gut ist, aber auch all diese, da gibt es zum Beispiel den Dimon von Calypso, die Port Royal und so die Reihe gemacht hat. Die arbeiten so, aber die arbeiten, also für die ist das nicht heilig, diese Bibel, sondern die schreiben die auch ständig um. Und da ist halt irgendwann die Frage auch, macht man das und macht man es nicht? Weil wenn man sich drauf versteift, man merkt, es macht keinen Spaß und man hat unglaublich viele Entwicklungsressourcen schon auf diesen kompletten Ringbuchhalter in der Implementierung gemacht, also Technik, alles möglichen Sachen, aber das komplette Konzept wird schwierig dahinter, dann kann man da sehr viel Geld ausgeben und sehr viel Zeit und auch Frust erzeugen. Und da ist es lieber besser, man fängt klein an. Also es gibt auch die Forschungsecke vom Game Design, die sagen, nicht mehr wie ein DIN A4-Zettel an Game Design schreiben, bevor man anfängt. Ja, da ist zwar egal, wie groß die Schriftgröße ist, du kannst auch gerne kleiner werden, aber es soll wirklich nur dieser DIN A4-Zettel sein und mit dem fängst du an. Und dann musst du akzeptieren, dass du so eine Wissenslücke hast, damit du nicht weißt, ob das Spiel wirklich Spaß macht. Und da kommen wir vielleicht später nochmal dazu im Testing oder so in der QA. Da wird es halt dann schwierig und man muss schauen, ob man irgendwie diese Wissenslücke füllen kann durch Tests, durch externe Tests, die einem sagen, hey, das geht in die richtige Richtung oder das macht keinen Spaß und dann halt aus der ganzen irgendwie was schließen, und sagen, okay, wir probieren es anders. Und viele Spiele, die berühmt geworden sind, haben ganz anders gestartet. So wie das zum Beispiel ein schon uraltes Freelancer-Spiel, das heute immer noch hoch gerühmt wird, das super Space-Shooter-Sim, wie auch immer, hatte ein, zwei Entwicklungsphasen, wo es ganz anders ausgesehen hat, bevor es das geworden ist, was zum Schluss der Erfolg war. Also da hat man große Änderungen vorgenommen und so ist es halt. Deswegen macht man Prototypen. Ne? Man probiert das irgendwie mal in so einem Vertical Slice hinzukriegen und schauen, dass das wirklich gut funktioniert. Und dann kann man auf dem in der Produktion aufbauen, daraus das finale Spiel bauen.
Was ist ein Vertical Slice?
Der Vertical Slice ist, dass du deinen Game Loop einmal komplett durchziehst über alles, über die Art, über Audio, über 3D oder 2D Art, je nachdem, was dein Spiel ist. Das Level mal auf ein Level aufgebaut hast, das Spaß macht, wenn es levelbasiert ist und natürlich technisch mal alles durch hast und im Prinzip vielleicht eine Spielerfahrung von einer halben Stunde bieten kannst.
Also im Prinzip das MVP des Game Designs.
MVP heißt?
Minimal
Value. Ja, ja, genau.
Viable Product.
Viable, nicht Value.
Manche genau. Leute sagen Valuable Product.
Ja, ja, genau.
Also das kleinste nutzbare Produkt.
Jetzt hast du erwähnt, okay, man schreibt so einen Prototypen. Wenn wir jetzt mal in das ganze Programmieren hineingehen, also ich kenne noch, dass es da irgendwie Game Engines gibt und Unreal und Unity sagen mir auch noch was und dann hört so mein Wissen auf. Also werden heutzutage eigentlich alles, was so am Markt ist, basieren die auf diesen Game Engine, auf diesen Zweien oder wie sieht da der Markt auf? Gibt es auch Spiele, die keine Game Engine haben, also keine von den bekannten oder eigene? Wie sieht das Ganze aus, wenn man da so losstartet eigentlich für ein Spiel oder für ein Prototypen?
Es wird immer mehr fertige Game Engines verwendet, also du hast es schon erwähnt, Unity, Unreal, Godot, das sind so die drei bekanntesten. Die ersparen dir natürlich viel Eintrittshürde, weil sie dir einiges an abnehmen und sowas wie ein Renderer zu programmieren, ist einfach viel Arbeit. Audio ist einfach viel Arbeit. Es strukturiert dir schon mal was. Du hast eine Asset-Datenbank dahinter, in die du Sachen reinwerfen kannst, von denen du teilweise was benutzt, Lokalisierung und all die vielen, vielen, vielen Themen, die da drin stecken, die gibt dir so eine Engine unter verschiedenen Lizenzbedingungen mehr oder weniger über Nacht oder brauchst es nur downloaden und kannst damit anfangen. Klar musst du dich einlernen in diese Engines, aber das ist wesentlich, es bringt dich wesentlich schneller weiter wie eine Custom Engine, nennt sich das dann selber zu programmieren. Das ist natürlich nach wie vor auch, gibt Spiele, die das machen und auch sehr erfolgreich sind damit. Aber das ist sehr viel Vorleistung, die du da bringen musst und auch technisch musst du da schon auf einem anderen Level sein. Und viele wollen, sind auch viele erfolgreiche Spieleentwickler, sind eher Game Designer, die sagen, ich möchte ein Spiel machen, aber ich bin jetzt kein Entwickler. Das kann auch mal große Vorteile haben, weil sie sich eben auf das Game Design beziehen und nur so viel Technik machen, wie sie irgendwie machen können oder vielleicht noch jemanden haben, der ein bisschen hilft. Und da sind natürlich die Game Engines super, weil ich auch vielleicht in Unreal kann ich mit Blueprints arbeiten. Das ist so eine grafische Geschichte zu programmieren. Für uns normale Programmierer ist es ja, mühsam, aber für jemanden, der nicht so gut programmieren kann, ist es natürlich super, weil du kannst dir was zusammenklicken und kannst schon mal losstarten, deine Idee irgendwie zu verfolgen. Und das ist auch beim Spieldesign oder in der Spielentwicklung von großem Vorteil.
Und wie kann ich mir so eine Engine vorstellen? Also es ist mehr als irgendeine Lib, so klassisch aus dem Programmieren. Also das ist wirklich so ein komplettes Framework oder sogar vielleicht mehr, weil wenn du jetzt sagst, da ist eine Datenbank dahinter, eine Asset-Datenbank und so weiter, also es klingt schon fast wie, ja,
Content-Management-System.
Content-Management-System.
Ja, im Prinzip ist es das. Du hast wie ein Content-Management-System mit einem Renderer drauf, der natürlich flexibel ist. Du kannst dir die Sachen zusammenklicken, welche Welten du haben willst. Also auch diese, wenn du jetzt ein 3D-Spiel machst, ein 3D-Level aus verschiedenen Elementen zusammensetzen. Die machst du natürlich dann im Blender noch selber oder so, aber du kannst die da halt zusammen konfigurieren, du kannst das Ding mal starten. Ein riesiges Ding ist natürlich, du kannst in Unity mehr oder weniger ein Bild machen, der auch auf Linux und Mac läuft, für euch beide zum Beispiel, ohne jetzt riesig zu arbeiten dran zu müssen, dass man das irgendwie hinbekommt. Da gibt es halt einen Haufen Tools, die einfach dein Leben erleichtern. Und das ist schon auch ein großer Punkt von der Spielentwicklung, ist, dass man sehr viel Tooling braucht einfach durch diese vielen Disziplinen, die man hat. Ne? Du hast halt die ganzen 3D- und 2D-Leute, haben alle ihre Texturen, Bilder, 3D-Modelle, Animationen auf 3D-Sachen, Character-Modeling, dann hast du die ganzen Sound-Geschichten, die irgendwie Sound in den Spiel einmixen wollen. Da gibt es auch Middleware, das ist schon auch was es in Custom-Engines gibt, aber das ist ein großer Part. Und wenn du dann schnell irgendwelche Änderungen machen willst, auch für einen Game-Designer, das sind ja eben, wie wir vorher besprochen haben, nicht unbedingt welche, die auch wirklich programmieren, können sie meistens aber schon skripten oder sowas können sie schon, aber jetzt nicht sehr tief in der Materie drin sind. Und wenn die mal schnell was ändern wollen, weil sie irgendwelche Werte anpassen wollen, irgendwas ausprobieren wollen, ist es auch von Vorteil, wenn du ja so ein Editor halt hast, wo du Sachen zusammenbauen kannst, mal schnell was ausprobieren.
Wenn ich da jetzt so ein Jump and Run zum Beispiel bauen will und ich habe jetzt irgendeinen Charakter, der da springen können soll und links, rechts bewegen, wie mache ich das dann konkret? Habe ich dann da ein Asset, das ist mein Charakter und dann lege ich irgendwie drauf, was macht er bei einer Pfeiltaste links und rechts und das ist dann eine Funktion und oder ein Code, den ich schreibe. Oder?
Abhängig von der Game Engine. Zum Beispiel in Unity hat man diesen Charakter, das ist einfach, sagen wir mal, ein Bild, nur ein normales Bild und du kannst auf dieses Bild Skripte drauflegen. In Unity ist es C-Sharp letztendlich, ein C-Sharp-Skript, das dieses Bild in 2D halt bewegen kann. Und auf zum Beispiel die ganze Input-Layer, die kriegst du auch mit. Das ist ja auch so ein Handling, wo du dann sagst, hier Taste so und so und dann bewegst du ihn nach links, Taste so und so, bewegst du ihn nach rechts. Und das läuft dann über das Skript da drauf. Über Unity ist da eher so, würde man sagen, Composition, also nicht Vererbungshierarchien, sondern Komposition von Objekten oder von Komponenten zusammen. Da gibt es verschiedene Komponenten. Du kannst dem jetzt auch gleich mal so ein Rigid Body geben, also so eine Physiksimulation, dann fällt der schon mal von oben nach unten im 2D-Raum, wenn du eine Schwerkraft angibst.
Und das gibt mir dann aber schon die Engine. Also ich kann sagen, du bist jetzt Schwerkraft abhängig und dann wird mein Bild nach unten gezogen von meinem Charakter.
Genau. Und fällt aus dem Screen raus, wenn da kein Boden ist und wenn der Boden dann einen Collider hat, also diese Physik-Engines, das gibt es ja eigene Frameworks und Libraries, die binden die aber schon ein und das ist dann im Prinzip eine Komponente, die kannst du da draufziehen und da kannst du schon mal ausprobieren und dann läuft das. Du hast diese Iterationszyklen, sind sehr kurz dann.
Wenn ich dir jetzt so zuhöre und mal über die Spiele nachdenke, die ich früher gespielt habe, so Rollercoaster Tycoon, und Rollercoaster Tycoon gilt als eins der, ja, schon ähnlich, würde ich sagen, fast wie Doom in der Softwareentwicklung, weil das wurde von einem Typen geschrieben in Assembly 1999. Ja, wer das Spiel nicht kennt, du musst einen Freizeitpark aufbauen und kannst Achterbahn designen und so weiter und so fort. Muss man ja schon sagen, dass das ja schon irgendwie so eine Art nerdige Meisterleistung war, oder? Weil ich habe gerade mal gegoogelt, Rollercoaster Tycoon, da gab es jetzt keine Engine, sondern wirklich irgendwie relativ viel Assembly. Das ist natürlich dann schon eine harte Nummer, was da früher auch gemacht wurde, oder?
Ja, klar. Also in dem Bereich, bevor es die ganzen Game Engines gegeben hat, noch früher, also in den 90er Jahren, da wurde sehr gerne Assembler verwendet, weil es einfach das Einzige war, um es so schnell zu kriegen, gewisse Sachen. Da ist es natürlich hart. Dann hat man später C genommen und so. Also diese Eintrittshürde war früher viel, viel höher. Man musste viel mehr selber leisten und das kriegt man halt alles geschenkt durch diese Engines. Und natürlich sind die Leistungen der PCs viel besser geworden. Das heißt, man kann jetzt auch sowas wie C-Sharp ist jetzt nicht so maschinennah, aber es reicht in den meisten Fällen aus.
Das bedeutet aber auch mit geschiedener Hardware, dass die Hardware von heutzutage viel mehr Fehler verzeiht, oder? Ich meine, man muss nicht mehr so effizient programmieren, wenn man jetzt keine hochauflösenden Grafiken dauerhaft irgendwie durchs Level bewegen müsste, sondern ich sag mal, angenommen, man wird jetzt mal Rollercoaster Tycoon, also ein 2D-Spiel, glaube ich, gewesen, nachprogrammieren. Also man muss ja bei weitem nicht mehr so performant so performante Algorithmen nehmen wie früher, oder doch?
Ist ein bisschen schwierig jetzt hier, weil du Rollercoaster Tycoon ist ja eine Wirtschaftssimulation im weitesten Sinne auch, also du hast diesen Freizeitpark, den du aufbauen musst. Ne? Und da sind natürlich auch die Ansprüche einfach hochgegangen. Das wird auch so von Industriegiganten so, wenn du heutzutage sowas veröffentlichst, dann wollen die Spieler natürlich auch eine viel größere Simulation haben, mit viel mehr Details. Jeder einzelne deiner Besucher soll simuliert werden, das sollte cool sein, diese Wuselfaktoren entstehen. Und mit Sachen, wie du früher noch weggekommen bist, weil es vereinfacht simuliert war oder so, musst du es halt heute noch besser machen. Weil natürlich auch andere Titel, die da waren, so klassisch wäre so Anno zum Beispiel. Also so ein Anno-Titel, der ist super erfolgreich und hat diesen extremen Wuselfaktor, unglaubliche Wirtschaftsketten und was da alles so passiert. Das hat sich halt einfach über die Jahrzehnte natürlich auch weiterentwickelt und dementsprechend sind auch die Ansprüche der Spieler hochgegangen, ganz verständlicherweise. Da ist halt dann die Frage, in welche Richtung du gehst. Und das ist so, dass die Indie-Entwickler, also die jetzt wirklich keine große IP haben, also große Marke wie jetzt Anno oder sowas, die versuchen natürlich in einen Bereich zu gehen, da irgendwie ein bisschen eine Wirtschaftssimulation zu machen mit so einem bestimmten unique Selling Point, wie man sagt, irgend so einen gewissen Twist einfach, der neu ist, damit man nicht ganz so in die extreme Optimierung rein muss. Ja? So eine Städtebausimulation. Heute erwartet man, dass du eine Millionenstadt hochziehst, am besten wo jeden Einzelnen simulierst, macht man natürlich nicht, aber es geht in diese Richtung viel stärker, wie früher in SimCity im ersten Teil war. Es war relativ einfach simuliert und ging natürlich auch nicht besser damals. Aber die Ansprüche gehen da schon auch hoch. Aber was ich meinte mit zum Beispiel in Unity, mit den Ressourcen, Unity ist so eine Plattform, wo sehr viel Mobile Games gemacht werden bis heute. Weil das auch eben den Mobile-Markt sehr stark abdeckt. Also ein Android-Markt kannst du schnell mal ein Unity-Spiel machen, das du auf die Android-Games oder aufs iOS bringst. Und da hast du eh schon weniger Ressourcen, aber es reicht immer noch super aus, mit C-Sharp da irgendwelche Spiele zu machen. Und das ist das große Ding, wo Unity halt sehr viel stark eingesetzt wird. Es gibt viele dieser Nischen, wo das vollkommen ausreicht. Wenn ich jetzt hergehe und sage, Factorio ist ein anderes Spiel, das ist so eine Fabriksimulation. In 2D, super bekannt, super erfolgreich. Gibt's das
super suchtmachend.
Super suchtmachend.
Ich habe angespielt. Ja. Ich habe mich gezwungen, nach einer halben Stunde aufzuhören, weil ich weiß, ich werde da reingesogen.
Ja.
Guter Game Loop, scheinbar.
Ja, riesenguter Game Loop.
Super Game Loop, wirklich sehr gut gemacht. Hat 98, 99 Review-Rate auf Steam, also positive Reviews. Ist unglaublich gut bewertet, aber auch zu Recht. Aber eben sowas, wo du da auf deinem Bildschirm locker im Midgame schon tausende von Items durch die Gegend fährst, auf Förderbändern, was da alles so passiert und so. Das würde ich jetzt sehr stark bezweifeln, dass man das in Unity bringt, weil es einfach, das ist eine Custom Engine, das ist eigentlich C++-Kern mit einem Lua-Scripting oben drüber, also schon auch eine Skriptsprache, aber vor allem um zu konfigurieren oder so. Der Kern ist aber C++. Da bist du irgendwann in solchen Optimierungssachen drinnen, da brauchst du sowas und da hilft es dann auch, eine Custom Engine zu haben. Aber die meisten anderen Spiele, vor allem kleine Spiele und vor allem zum Lernen ist es super, wenn du eine Game Engine hast, weil sie dir halt schon ein bisschen Struktur bietet oder sie sagt, hier gibt es Physik, hier gibt es Audio, da gibt es 3D in den Formaten. Wenn du wirklich neu startest, dann gibt dir das so eine Form und auch sehr eine große Community, die Unity halt programmieren können. Du kannst sehr viel finden im Internet drüber. Da kann man extrem gut lernen. Das hilft ungemein.
Und Unreal ist ja so, zumindest mir irgendwie bekannt, immer für die ganzen Ego-Shooter-Spiele. Haben sich die dann einfach fokussiert auf das klassische 3D-Ego-Shooting? Oder?
Genau. Also die sind First-Person, Third-Person-Shooter oder halt Spiele. Muss nicht unbedingt ein Shooter sein mittlerweile, aber ja. Der Unterschied bei Unreal ist, Unity ist so eine General-Purpose-Engine. Also die ist dafür entwickelt worden, dass man Spiele machen kann. Und zwar möglichst breit. Das war immer die Idee, das ist auch die Konstruktion und Architektur dahinter. Während Unreal immer ein Ego-Shooter-Engine war, die man später halt quasi frei lizenzierbar, also freigekriegt hat, dass man es lizenzieren kann und so als Konkurrent zum Unity aufgebaut worden ist. Aber in seinem Kern ist es immer noch ein Shooter-Engine. Also wir haben damit eine Wirtschaftssimulation gebaut und das ist schon viel Arbeit, weil es nicht dafür gemacht ist eigentlich. Es gibt einfach gewisse Sachen, die halt für Shooter drinnen funktionieren. Beliebtes Beispiel ist, wir haben mal die Netzwerkverbindung ausprobiert, um da also zusammenspielen zu können in der Wirtschaftssimulation, im Industriegiganten. Und wenn wir zu große Pakete geschickt haben, dann schmiert das Teil halt einfach ab, weil da ist irgendwo ein Bug drinnen. Und wenn bei Ego-Shooter werden immer nur kleine, viele Pakete geschickt, weil du halt nur die Characters updatest oder Projektile oder was auch immer, sind immer kleine Updates, viele davon, aber kleine. Und wenn du das einfach zu hoch aufschraubst, dann fliegt da halt irgendwo ein Bug, ja, und das Ganze crasht dann halt, weil es halt ein Anwendungsfall ist, den die halt nicht haben und dementsprechend nie gefixt haben. Das ist eine Kleinigkeit, kann man natürlich dann anders lösen, aber das ist so relativ repräsentativ für das, wenn du ein Spiel hast, das sehr in diese Richtung geht, also First, Third Person, Shooter oder Survival oder irgendwas, was aus dieser Sicht funktioniert, dann ist es sicher eine gute Engine, die dir sehr viel bietet, aber in seinem Kern ist es nicht sehr flexibel, was andere Sachen angeht. Aber hat halt natürlich den besten Renderer einfach von der Performance her visuell, weil das halt immer ein großer Punkt war bei diesen Spielen, dass du immer super aussiehst. Ne? Also die visuelle Qualität ist sehr hoch und haben sehr unglaubliche technische Klimmzüge drinnen, um das zu gewährleisten. Aber wenn du irgendwie im Internet nachschauen willst, irgendwelche Probleme, gibt es ganz wenig Sachen, was du googeln kannst über Unreal Engine. Wenn du es mit Unity vergleichst, bist du meistens sehr ausgeliefert dem, dass du halt irgendwo was findest, vielleicht uralt oder die Unreal-Erklärung ist halt immer, du hast den gesamten Source-Code und das sind halt deine, was sind es, 2 Millionen Zeilen Code, viel Spaß damit. Suchst du halt dann die Lösung selber raus. Du kannst das ganze Ding neu bilden und so weiter. Das kannst du alles machen, Custom-Builds machen. Das klingt alles ganz cool, aber bei der Menge an Codezeilen und du möchtest das jetzt ja auch irgendwie stabil haben, ist dann schon eine eigene Herausforderung.
Aber Moment, jetzt sagst du schon, okay, da gibt es halt super viele Codezeilen und die Engine, wenn ich dir so zuhöre dann und überlegen würde, okay, wie starte ich denn jetzt ein Spiel, dann sagst du, okay, eigentlich kommt man um eine einer dieser Game Engines nicht mehr drumherum, weil die bieten dir ziemlich viel Tooling. Jetzt frage ich mich natürlich auf der anderen Seite, was übernehmen sie denn nicht? Ja, also was sind die Bits und Pieces, die man immer wieder neu entwickeln muss? Keine Ahnung. Geben die mir ein komplettes Framework zum Beispiel, um Multiplayer im Internet zu gewährleisten? Ja, also bei Beispiel Cross-Kommunikation zwischen Spielen. Geben die mir das Tooling, um mich komplett im Steam-Netzwerk da irgendwie einzubetten oder ähnliches?
Genau. Haben alle ihre eigenen Lösungen. Es ist nicht nur Engine-spezifisch, weil du es vorher gerade angesprochen hast. Steam hat natürlich sein eigenes Backend, auch Multiplayer-technisch, wenn man Freunde findet und so weiter. Das heißt, da musst du eher die Steam-Sache anbinden. Aber hier fällt dir natürlich ein bisschen leichter, wenn du ein Unity oder sowas hast, weil das ja, du bist ja nicht der Erste, der das macht. Ne? Also deswegen hast du da entweder irgendwelche Asset-Packs oder Sachen, oder du kannst zumindest im Internet sehr viel googeln, wie das genau funktioniert, was die Probleme sind. Unreal ist genau das Gleiche. Da gibt es halt den Epic Store und die haben hier einen Epic Multiplayer Service und so weiter, den du anbindest. Das funktioniert. Da hast du halt dann oft die Probleme. Ja, was passiert jetzt, wenn einer auf Steam dein Spiel spielt, aber mit jemandem von Epic zusammenspielt, der auf seinem Epic Store gekauft hat? Dieses Crossplay.
Ja, ich denke da gerade viel komplexer, weil das, was ich jetzt so mitbekommen habe, ist, dass du jetzt teilweise auch auf der Xbox ein Spiel haben kannst, auf dem Personal Computer und noch auf der PlayStation, und die spielen dann zusammen. Ja, der eine sitzt am Schreibtisch am Computer und der nächste sitzt dann irgendwie im Controller auf der PlayStation. Also das ist ja nicht nur Netzwerk oder ich sag mal ökosystemtechnisch, sondern auch hardware-technisch. Also es ist ja komplett andere Welten, oder?
Warum ist das überhaupt ein Problem? Weil das Spiel ist ja dasselbe, oder? Ist ja egal, ob das auf einer Xbox oder einem PC läuft, weil wenn der Charakter sich um ein paar Pixel bewegt, bewegt er sich überall um ein paar Pixel, oder?
Ja, aber zum Beispiel auf der PlayStation läuft kein Steam, ne? Da hast du kein Steam-Backend. Das gibt es halt nicht.
Okay.
Und die haben halt dann ihr eigenes Backend und da brauchst du quasi irgendeine Schicht, die beides ineinander überführt, ne? Oder verbindet.
Da kann ich mir vorstellen, dass sowas noch nicht wirklich Open Source ist oder frei verfügbar, weil das ist ja schon wirklich ein Unique Selling Point oder eine Unique Selling Proposition, wenn du wirklich, ich sag mal, FIFA jetzt hast, ja, läuft über Steam, weiß ich nicht, glaube ich zwar nicht, aber dann auf PlayStation, auf Xbox, also da hat ja schon erhöhteren Spielspaß und auch eine erhöhtere, ich sag mal, Anzahl an möglichen Spielern, oder?
Ja, klar. Aber nur, wenn es dein Hauptpunkt ist. Wenn du jetzt zum Beispiel sowas machst wie Rollercoaster Tycoon, ne? Das ist ein Singleplayer-Spiel, da kannst du vielleicht einen Koop-Modus einbauen, weil es immer ein guter Verkaufspunkt ist. Leute wollen gern zusammenspielen, machen es dann praktisch nicht, aber es ist so eine Sache, die man schon liefern sollte. Aber da gehst du das, dann ist es halt wirklich nur an einer Plattform und sowas.
Jetzt hast du kurz erwähnt, Unreal ist Open Source, oder? Richtig?
Und Unreal ist, Open Source. Du kriegst Zugriff auf den Source Code und da gibt es natürlich Lizenzbedingungen dahinter.
Also und Unity ist nicht Open Source, oder?
Nein, Unity ist der Kern closed und obendrauf, aber dadurch, dass es so flexibel gebaut ist, hast du ein relativ wenig Probleme damit, weil es von Anfang an so erdacht worden ist, dass du viel konfigurieren kannst und Sachen selber bauen kannst. Auch diese, zum Beispiel der Renderer an sich, da gibt es so eine Scriptable Render Pipeline, dass du sagen kannst, wie der Renderer an sich funktioniert, welche Stages der macht und so. Da hast du auch überall Eingriffsmöglichkeiten. Das liegt am Design. Aber der eigentliche Kern ist C und der ist Closed Source.
Und wie ist das allgemein mit Open Source? Also ist das in der Spiele-Szene üblich oder gibt es Open Source oder ist das eher eine Ausnahme? Oder kann ich da, wenn ich jetzt irgendwas suche für irgendeine, keine Ahnung, spezielle Physik-Engine oder irgendwelche Eigenschaften, finde ich da dann so Open Source-Libs oder ist das, muss ich da wirklich eigentlich alles selber machen oder kaufen?
Viel ist lizenziert. Ja, klassisch Physik wäre zum Beispiel Havok, ist die ganz klassische Sache von Harvard, glaube ich, sogar ursprünglich entwickelt. Ist natürlich eine lizenzierte Middleware-Physik-Engine. Gibt viele Sachen, die frei sind, Nvidia, Physics oder sowas. Dann gibt es Open-Source-Varianten, wenn du bei Rust zum Beispiel, gibt es Rapier, das ist so ein Physik-Engine dort und es gibt schon einiges an Open-Source. Ballet gibt es, ich glaube, die ist Open-Source, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ist so ein relativ häufig genutzter Engine, schon ein bisschen älter. Aber ja, es ist so ein bunter Mix. Also die Gaming-Branche oder die Entwicklungsbranche im Gaming-Bereich ist, du nimmst Open Source her, wenn es gut ist, zum Beispiel auch jetzt Blender ist mittlerweile, wird immer mehr zum Standard tatsächlich. Aber ja, es ist immer noch viel Middleware dabei, für die du zahlst. Also dort schaust du, was dich weiterbringt.
Und Unreal ist jetzt Open Source, also du hast Zugriff auf den Code, aber musst trotzdem lizenzieren, habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Also Unreal
ist... Okay, also es kostet trotzdem noch Geld, aber du hast halt den Zugriff auf den Source Code.
Du hast den Zugriff und du darfst es selber bilden.
Und damit wir das noch abschließen, Godot, wie schaut es bei denen aus?
Genau, Godot kommt immer stärker. Das ist eher was für Unity ein Problem vielleicht wird in Zukunft, im positiven Sinne für uns Spieleentwickler, für Unity vielleicht eher negativ. Sie sind sehr stark im 2D-Markt gewesen, ist komplett Open Source. Ist auch so eine Engine, mit der man vielleicht ganz gut anfangen kann, wenn man sich für Spielentwicklung interessiert, weil die haben auch ganz coole Lernmaterialien und sowas. Also die kann man auch über Game Design viel lernen und kann man sich zum Beispiel irgendwie einen Algorithmus anschauen, irgendeine Technik, die beim Rendering oder was sich irgendwie verwendet wird, und die erklären dir den relativ gut im Detail und sagen dir aber auch die Negativpunkte. Was bei Comets, also bei Unity, wird mit Unity und Unreal bashen sich immer, wer am besten ausschaut, wobei Unreal da meistens die Nase vorne hat. Aber es ist immer so ein leichter Grafik-Benchmark-Wettbewerb. Und da wird natürlich immer die tollen Features und neuen Features rausgekehrt. Welche Nachteile und Anwendungsgebiete die haben, da sind sie immer sehr spärlich in Informationen, weil es eher negativ vielleicht ist oder man merkt, dass es halt nur ein kleines Ding ist. Und Godot hat das natürlich nicht, das Problem. Und dann kann man da relativ viel nachlesen. Keine Ahnung, welcher Schattengenerierungsalgorithmus gerade der beste ist und welche Seite welche Nachteile. Da kann man sehr viel über die Techniken lernen im Hintergrund, finde ich. Und das ist das Schöne an Godot. Im 2D-Bereich ist es auch mittlerweile, glaube ich, sehr stark in Konkurrenz zu Unity, wenn man ein 2D-Spiel macht. Im 3D-Bereich, ja, da holen sie halt gerade auf.
Und die sind wirklich gratis auch. Also
die sind
also
richtig gratis Open
im
Source.
Sinne von richtig. Nein, Open Source.
Ja. Genau. Ich habe gerade nachgeschaut. MIT-License. Komplett ja. Auf GitHub, alles offen. Und ja. Achtung, ein Mythos. Es wird Godot geschrieben. Es hat nichts mit der Sprache Go zu tun. Es wird Godot ausgesprochen und es ist in C++ geschrieben.
Ja. Genau.
Also es ist keine Game Engine auf der Programmiersprache Go. Es ist eine C++ programmierte Game Engine.
Genau. Ja, die kommen immer mehr und die machen das auch wirklich gut. Habe ich auch letztes Jahr an der Gamescom gesehen. Oder vorletztes Jahr an der Gamescom, siehst du auf der Indie-Boost-Seite, wo die ganzen Indie-Spiele sind, wird es auch sehr häufig verwendet. Da gibt es auch eine Geschichte dazu. Wir haben getroffen, die da ihr Indie-Spiel aufgebaut haben im Aufbau, und die hatten da ihren Laptop und haben das Spiel aufgebaut und sind dann irgendwie auf den Café gegangen, und wie das so immer ist auf so Messen, hat irgendjemand den Laptop geklaut, ne? War da weg. Das war ihr einziger, wo halt ihr Spiel drauf war, und was machen sie jetzt und so. Also hatten halt keine Hardware mehr. Dann haben sie irgendwo ein Laptop hergeholt noch und haben das Spiel drauf installiert. Und dann ging das erst nicht, weil andere Hardware, und das war natürlich ein Prototyp und so. Aber man kann mit Godot relativ, wenn du das Projekt selber da hast, weil du auch alles an Source und so da hast, das ist relativ gut eingekapselt, konnten sie, haben es dann vor Ort schnell das hingehackt, ohne jetzt große Entwicklungsressourcen zu haben, und haben das dort gestartet und waren dann super happy, um das herzuzeigen. Aber man möchte selber was herzeigen können. Das geht halt in Godot. Wenn du mit Unreal da kommst, ohne großen Entwicklungs-PC, hast du ein Problem und musst es bilden und so weiter. Das geht alles viel, viel langsamer. Das ist halt das Godot. Also,
Moment, ja. das verstehe ich nicht. Ich habe das doch in meinem Git, in meinem Source Control, lade es einmal runter, drück Make oder tipp ein Make, und dann habe ich das Spiel, oder?
Ja, aber die Unreal-Entwicklungsmaschine ist 64 GB Speicher. Da fängt es an. Ich habe 128 dann benutzt, weil ich mal profilen wollte. Das ist schon sowas, was man braucht. Und klar, wenn du eine Building-Pipeline hast bei komplexeren Spielen oder so. Also wenn du da niemand, weil die hatten ja niemand im Büro, oder? Es ist jetzt nicht so ein großes Team gewesen, dass du im Büro hier mal anrufen kannst, hey, bild mir das jetzt nochmal schnell und schieb's uns irgendwie rüber, machen wir irgendwie einen Download oder so. Du hast ja auch kein schlechtes Internet, war auch noch. Ich meine, das bist du in der Messe, hast du jetzt ja nicht gerade irgendwo so Gigabyte ziehen kannst. Irgendjemand hatte noch diesen USB-Stick dabei, und dann haben sie es halt da irgendwie drauf installiert. Und das, ich meine, klar, es sind kleinere Spiele, es ist prinzipiell leichter, funktioniert bei Godot einfach gut. Das ist alles irgendwie schön self-contained, ist alles auf einfach gemacht, und ist tatsächlich die Engine, die ich am wenigsten verwendet habe, muss ich auch dazu sagen, mal ein bisschen reingespielt. Aber es ist ein großer Konkurrent für Unity. Für Unreal sehe ich es nicht so.
Aber der Wolfgang hat ein spannendes Feld angesprochen, und zwar Source Control. Und du hast ja auch schon erwähnt, dass die ganze Spieleentwicklung, ich sag mal, jetzt nicht nur Source Code ist, sondern auch ziemlich viel Texturen und Bilder und Audio und allem drum und dran. Und ich denke da immer nur an ganz große Binary-Dateien. Und genau. Meine Erfahrung ist, Git und große Dateien,
böse. Da
würde man sagen, E-Git. Ja? Also das funktioniert halt nur mäßig. Ja. Natürlich gibt es halt dieses Git LFS, Large File Storage, Large File System, bla bla bla. Punkt ist, wenn man das immer klonen möchte, dann muss man das immer irgendwie compacten, neu und allem drum und dran. Ja, kurzum, es macht nur Probleme, und Git ist nicht für große Dateien gebaut.
Richtig.
Wie geht ihr bei der Spielentwicklung damit um?
Nicht Git benutzen oder nicht nur Git. Ja, du hast es schon angesprochen, das ist das große Problem. Das kommt noch ein Problem dazu beim LFS auch, dass du diese Assets vor allem in größeren Teams auch gerne locken musst, Binary Assets. Gibt auch so Spezialcase, zum Beispiel Unreal verwendet auch bei Text-Assets teilweise nicht Text, sondern mach daraus ein Binary Asset oder sowas. Und dann kannst du das Ding auch nicht mehr merchen und dann hast du auch wieder das ganze Problem, das bei Unreal ganz extrem, sinnloserweise teilweise. Die Lösung dazu ist, eben Git nicht zu benutzen. Klassisch wird in der Spielebranche Perforce benutzt. Relativ teure, klassisches Produkt einfach. Ist halt so ein professionelles Tool mit allen positiven wie negativen Seiten. Also positiv im Sinne von hat natürlich viele Features. Wird auch bei AAA-Produktionen benutzt. Du kannst alles mögliche konfigurieren. Aber es ist halt auch sowas, wo du wirklich wissen musst, wie du das Ding aufsetzt. Also es ist nichts, was du irgendwie installierst und schon mal schnell benutzt. Muss man konfigurieren und am besten hast du jemanden, der sich damit auskennt oder brauchst relativ lange, um es rauszubringen. Und es ist nicht ganz billig und eben nicht sehr zugänglich. Aber es macht seinen Job gut, wenn man es aufsetzen kann. Dann gibt es Plastic oder mittlerweile heißt es Unity DevOps Version Control oder sowas, weil es Unity aufgekauft hat. Das ist so ein, früher war es mal so eine billigere Alternative, die aber sehr, sehr viel zugänglicher war, mit weniger Features. Aber die haben jetzt ganz gut aufgeholt, auch durch den Kauf mit Unity. Und Unity verwendet es eben für seine eigenen Projekte beziehungsweise für seine Kunden, um das denen bereitzustellen. Das ist auch so eine Version Control Software, die halt mit großen Files sehr gut umgehen kann. Eine gute Alternative dazu. Die haben wir in unserem letzten Projekt benutzt und wir waren eigentlich relativ zufrieden damit. Also gibt immer ein paar Sachen, die irgendwie schwierig sind, aber im Großen und Ganzen hat es gut gepasst. Vor allem, wir haben viel remote gearbeitet und da siehst du erstmal dann, wie viel mit Download zumindest die Artists mal wieder irgendwelche großen Sachen hochladen, dass das alles gut funktioniert und das hat ganz gut geklappt. Dann eben Git. Git hat auch das Problem, neben den großen Dateien, dass du meistens ja dein Repository komplett bei dir hast, ne? Und das hat erstens rechtliche Gründe, wenn es größer wird, willst du nicht unbedingt, dass wieder deiner Mitarbeiter den kompletten Zugriff auf dein Projekt hat. Das ist, kommt drauf an, je größer du wirst, desto schwieriger wird es. Rechtlich wäre aber natürlich auch von der Größe her. Also du bist locker bei so größeren Produktionen im hohen Terabyte-Bereich an Assets, weil nicht unbedingt alles drinnen, auch wirklich in deinem Projekt, in deinem Spiel verwendest. Aber da sind ja auch alle möglichen Zwischenassets drinnen, die irgendwie noch runterskaliert worden sind oder als Ausgangsbasis für andere Sachen dienen. Die liegen da oft in diesen Projekten drinnen.
Ist das jetzt aber schon gerechnet mit History oder ohne History?
Naja, mit History. Ich glaube, The Witcher, wenn man mal einen da hat, in Polen, das ist großes Sandbox-Spiel aus Polen, CD Projekt, die hatten Repository-Size von fast ein Petabyte. Also das speicherst du natürlich nicht mehr lokal. Jetzt musst du dir ganz genau überlegen, was du davon brauchst. Das ist halt einfach die Gaming-Branche. Vor allem, wenn es dann Richtung AA, AAA-Produktion hochgeht mit sehr viel Content, je nachdem, was für ein Genre du bist. Da brauchst du irgendeine Lösung dafür. Und das machen die zwei Sachen ganz gut. Beziehungsweise die haben natürlich wahrscheinlich Perforce benutzt, gehe ich mal davon aus.
Und dieses Locking, wie funktioniert das? Das heißt, du lockst da dann wirklich irgendwelche Assets, die dann niemand mehr bearbeiten darf, oder?
Eben. Weil du sonst Merch-Probleme hast, ne? Also wir haben schon klassisch im Branching gearbeitet, Feature-Branches, Tickets, jedes Ticket ist ein Branch und die dann reingemercht, auch über Merch-Bots und so. Und das Locking ist zwar immer was, natürlich alle Leute nervt, warum darf ich das Ding jetzt nicht benutzen und so. Aber wir hatten zum Beispiel, also es gibt so Sachen in Unreal UI, in Unreal ist auch wieder Binary-Files. Das heißt, wenn irgendjemand an UI an der falschen Stelle was dreht, auch wenn die zerlegt ist, ist ja nicht nur ein File, sind mehrere Files, was macht und dann kannst du das nicht gescheit merchen mit dem anderen, dann ist die Arbeit mal wieder verloren. Und da ist halt wichtig, dass du lockst, dass der zumindest das Feedback mitbekommt, oh, ich kann das jetzt gar nicht bearbeiten. Dann bei kleineren Teams, also wir waren 10, 20 Mann-Team, dann siehst du ja auch, wer es gelockt hat, dann kannst du mit dem reden und dann kannst du dich abstimmen. Also es ist viel besser, auch wenn es ein bisschen nervig ist, wie wenn dann zum Schluss jemand draufkommt, oh, ich kann das gar nicht reinbringen und ich kann es nicht mehr merchen. Und die Artists haben das natürlich auch das Problem. Klar gibt es über Leads und schaut natürlich drauf, dass die nicht unbedingt sich sofort immer auf die Füße treten in ihren Assets. Aber auch da gibt es natürlich Assets, die geshared werden zwischen verschiedenen Sachen, wo man vielleicht sich dran denkt, dass die jetzt zwei Leute gleichzeitig irgendwie ändern oder verwenden wollen. Und da hilft es halt auch. Und deswegen braucht man dieses Locking.
Und weil wir gerade bei Assets sind, wie funktioniert da die Lokalisierung? Also werden dann alle Assets irgendwie in 20 verschiedenen Sprachen nochmal gespeichert? Wenn da jetzt, keine Ahnung, irgendein Buchtitel auf dem Bild dann in der jeweiligen Sprache ist, wird das dann alles nochmal neu gerendert und ich habe dann 40 Versionen von einem Asset?
Genau, also Lokalisierung ist ein großes Thema natürlich, ein wichtiges Thema, um den Markt zu erweitern, aber letztendlich ist es genauso, wie du sagst, gibt natürlich die eher einfache, Anführungszeichen, Textlokalisierung, wo du ein PO-File hast oder so, kennt man ja, also wirklich so irgendein Austausch-File, wo du die ganzen Texte hast, in verschiedenen Sprachen lokalisiert. Aber bei den Assets gibt es das so, genau, gibt es für jede Sprache, für jeden Länder-Key gibt es dann eigene Bilder zum Beispiel oder gibt so diese Geschichte auch von The Witcher, da kommt das vor, vom Lokalisierungsteam, sehr lustig. Die haben später für den arabischen Raum synchronisiert oder lokalisiert. Das kann man sich vorstellen, in The Witcher kommt sehr viel nackte Haut vor. Das ist natürlich nicht so ganz so leicht im arabischen Raum. Und da gibt es zum Beispiel eine Anfangssequenz, wo irgendeine Frau auf der Couch liegt und keine Hose anhat. Für europäische Verhältnisse aber sieht man nicht so viel, aber halt praktisch nackte Beine zu sehen sind. Und das ist natürlich ein absolutes No-Go im arabischen Bereich. Und dann musst du zum Beispiel das 3D-Modell, also es geht nicht nur um Bilder, sondern wirklich das 3D-Modell anpassen in der Animation. Das heißt, die haben dann, den kommt der Artist, der zieht dir dann eine Hose an. Und dann gibt es eine eigene lokalisierte Version damit die Hose angezogen wird. Und dann 2 Tage später ruft der Boost jemand aus dem japanischen Raum an für die lokalisierte Version, der die gleiche Version hat. Und er sagt, hey, die hat jetzt eine Hose an, das geht ja bei uns gar nicht, weil Japan und nackte Haut und so weiter, die haben natürlich komplett andere, konträre Einstellungen dazu. Das muss so sein, wie es war. Und dann wird er wieder gesplittet. Ne? Da gibt es einen Bereich für Japan, einen Bereich für arabischen Raum und so weiter. Und so kannst du dich dann da durchhangeln.
Das ist schon recht lustig anzuhören eigentlich, denn im Web hat man ja ähnliche Herausforderungen. Ne? Also Text von rechts nach links, links nach rechts und so weiter. Also es ist wirklich faszinierend, dass sich das Problem von Lokalisierung und auch von, ich sag mal, Kulturen, also es ist ja kein Problem mit Kulturen, sondern die Herausforderung eigentlich, das auf die Kultur anzupassen, ist genauso wie mit Farben. Ich glaube, im asiatischen Bereich gilt Rot nicht als Warnfarbe wie bei uns im europäischen Bereich und das muss dann teilweise auch umgedreht werden. Also was ich damit sagen möchte, es ist total spannend, dass diese Herausforderung überall existiert. Und ja, auch bei Spielen. Ich meine, ich kenne das von der Indizierung. Ich meine, Deutschland ist sehr stark im Spiele indizieren mit Köpfe abhacken und Blut und sowas. War das ja relativ viel früher. Da hat man ja so auch speziellere Versionen für Deutschland und so weiter rausgebracht.
Das war der Hauptgrund, warum der Dominik ausgewandert ist von Deutschland und nach Österreich gekommen ist.
Genau, natürlich. Nur wegen den Torrent-Netzwerken aus der Zeit. Die waren ja auch in Österreich wesentlich freier. Nein, die Lokalisierung eben, es ist einfach auch ein großer Geldpunkt, oder? Weil wenn du, erst rechtlich kannst du Ärger kriegen, aber viel schlimmer ist, wenn dein Release oder dein Bild abgedreht wird in einem gewissen Land und es gar nicht verkaufen kannst. Kann ja auch mal ein Bug passieren oder so und dann hast du auch gleich ein Mods-Problem damit. Das gibt halt unglaublich viele Details, auf die man da achten muss. Du hast die Indizierung angesprochen. Mittlerweile ist es ein bisschen leichter geworden. Früher war da kein Hakenkreuz, durftest du gar nicht haben. Mittlerweile gibt es diesen Paragraphen, der dafür auch sorgt, dass zum Beispiel Indiana Jones Hakenkreuze zeigen darf, der Film. Weil es halt in einem gewissen Kontext gesehen wird. Und dieser Paragraph war lange Zeit nicht anwendbar auf Spiele, mittlerweile schon. Deswegen hat der neueste Indiana Jones Teil, der jetzt gerade rausgekommen ist, ich glaube, der große Kreis heißt er, da darfst du Hakenkreuze, sind Hakenkreuze drinnen. Also da ist es insofern, hat sich ein bisschen geändert. Aber ja, es gibt diese Kulturanpassungen, es gibt auch zum Beispiel im chinesischen Markt, glaube ich auch, ein Freund von mir hat ein bisschen was darüber erzählt, die hat ein Szenario, das in China spielt oder in diese Richtung. Und wenn du da zum Beispiel irgendwie mit der Taiwan-Insel daherkommst oder irgendwie geschichtlich vielleicht denkst, ein nettes Szenario gemacht hast, dann kann das halt sein, dass du es da einfach abgeschmettert, wie gesagt, na, das geht ja gar nicht. Ja, dann kannst du vielleicht teilweise ganze Szenarien, ganze Levels musst du dann rauskennen, überlegen, was du tust, ne, dass du es irgendwie ersetzen kannst.
Wenn wir mal ein bisschen über Spiele spielen sprechen, also kurzum, das Testen eigentlich, also das nenne ich als Spiele spielen. Früher habe ich mir als Kind immer gedacht, geil, ich spiele so viele Spiele, dann werde ich doch vom Beruf Spieletester, dann kann ich das den ganzen Tag machen. In der Softwareentwicklung ist es ja wie folgt so, anfänglich hat man noch ein Formular programmiert und das hat man dann die ganze Zeit durchgeklickt und bei Mehrstep-Formularen war das sehr zeitintensiv und irgendwann hat man die Automatisierung gefunden und dann hat man sich so Skripte geschrieben, die dann die Multistep-Formulare automatisch durchtesten. Meine Frage ist eigentlich, wie werden eigentlich Spiele getestet? Gibt es da auch Automatismen, jetzt wie Selenium oder Playwright oder wieso? Also gibt es da irgendwas Automatisiertes oder muss man da konstant, oh, ich lade mir jetzt wieder das Spiel runter, ich kompiliere das jetzt, ich starte das jetzt und klicke mich da komplett durch. Also es ist ein zeitaufwendiger Prozess.
Das ist ja. Also es ist auch da ganz genre-spezifisch. Wir haben vorher über Factorio geredet, die machen sehr viel Autotesting, weil es einfach so komplex ist. So eine ganze Fabrik und die ganzen Abhängigkeiten ständig stabil zu halten, das könntest du gar nicht. Es wäre manuell testbar, wäre sehr, sehr schwierig. Die haben sehr große Testsets, in dem sie, gibt es auch ein nettes YouTube-Video, vielleicht findet man das noch irgendwo, können wir vielleicht noch verlinken, wo die ganzen Tests mal durchlaufen. Schaut sehr, sehr lustig aus. Also wo es eine komplexe Simulation gibt, eben wie Wirtschaftssimulation oder was auch immer simuliert wird, da macht das natürlich Sinn. Generell ist natürlich so, es ist so ein bisschen gestaged. Oder du fangst an, irgendein Feature zu implementieren, irgendwas zu ändern. klar, der Tech-Lead, wenn es den denn gibt, oder man selber implementiert, wird es mal schauen, wenn es bei der Abnahme schauen, ist das überhaupt das, was eigentlich auf dem Ticket gestanden ist, inwieweit das die Game Designer oder der Game Designer sich gewünscht hat, geht es in die richtige Richtung, ist es natürlich technisch richtig implementiert, das ist das, was natürlich da wichtig ist. Und dann geht es weiter an den Game Designer, der meistens auch QA macht, vor allem bei den kleineren Sachen, weil der weiß ja, wohin er will und der wird es testen und der muss es auch deswegen testen, nicht nur um zu sehen, ob das auch das ist, was er haben will, sondern auch, weil er meistens sehr iterativ tätig ist und dann schaut, okay, das funktioniert nicht, ich muss von dem aus wieder weiterarbeiten und letztendlich auch den zweiten Feedback gibt, ob das so korrekt ist, wie es ist. Dann gibt es neben dem oft, wenn es ein bisschen größer wird, eigene QA-Tester. Das ist das, was du, Andy, beschrieben hast vorher, wo Spiele testen, die wirklich nur Spiele testen. Gibt es coole Leute, die wirklich eben diese Spiele sehr, sehr gerne spielen, aber auch auf eine Art und Weise spielen, das muss man schon auch mögen. Also die machen nebenbei ein Excel-Sheet. Die haben keine Ahnung vom Game Design. Sie haben jetzt nicht wirklich das Design da, wie es erdacht ist, sondern die bei Wirtschaftssimulationen schreiben sich in einem Excel-Sheet mit, wie viel Geld sie gemacht haben, wann, wie viel sie Geld gemacht haben, suchen Exploits, also so Sachen, die, um vielleicht in dem Fall sehr viel Geld zu verdienen, obwohl es gar nicht beabsichtigt ist, dass man viel zu schnell zu viel Geld verdient. Solche Sachen, die wirklich das Spiel von der Game Design Seite versuchen, irgendwie kaputt zu machen oder auch einfach zu sagen, es passt gut. Das ist auch wichtig. Und je größer das Projekt wird, desto wichtiger werden die Leute, weil es auch die sind, die mit einem gewissen Abstand zum Projekt dann halt noch sagen können, okay, es läuft, es läuft nicht.
Das sind dann aber auch externe Leute, die man einfach zukauft sozusagen.
Die Stufe kommt danach. Das sind meistens auch so Koala, sind oft noch intern bei größeren Gruppen, die intern arbeiten oder zumindest beim Publisher oder so angestellt sind, für dein Projekt jetzt mal viele Stunden zu machen. Und dann gibt es obendrauf, weil natürlich die alle zu viel Kontakt irgendwann haben mit dem Spiel und das zu oft gespielt haben und nicht mehr einschätzen können, wie zum Beispiel die ersten 5 Minuten von deinem Spiel sind, die sehr wichtig sind. Kommt da rein, ist es irgendwie chaotisch, ist die UI nicht okay oder was auch immer. Solche Sachen, die man einfach nicht mehr sieht, wenn man es 1000 Mal gespielt hat. Und dann gibt es diese Zielgruppentester und da gibt es auch so eine Geschichte, einen Dienstleister gehabt, den kann man anstellen, der kann man sagen, das sind die und die Zielgruppe, die suchen Leute aus, die haben so ein großes Portfolio und die fangen dann das Spiel, schickt man das Spiel und die fangen dann an, dieses Spiel zu spielen und das ist super wertvoll, weil die werden gefilmt, also die filmen sich selber beim Spielen, du siehst also quasi denen ins Gesicht, was super wichtig ist, um zu sehen, ob die verwirrt sind, ob sie Spaß haben, was auch immer, Emotionen rauszulesen. Die kommentieren das auch ein bisschen mit und das wird auch transkribiert nebenbei, dass du halt ein bisschen suchen gehen kannst und sag ich mal gemacht, beim Industriekanten und dann schaust du halt so drüber und natürlich am Anfang habe ich mir angeschaut, wie weit zwar so ein Studentin oder so, die es gespielt hat, auf der Anfang gepasst hat und dann hat sie dann ganz gut durchgespielt und dann schaust du halt so über dieses Transkript rechts und schaust du drüber, was so gesagt worden ist und irgendwo steht da halt irgendwie so ein Autsch irgendwie ganz laut drinnen und dann denkst, oh je, was ist da passiert, ist das Spiel abgeschmiert oder so und dann springst du dann dahin, siehst du da die mit Schmerz verzerrten Gesicht vom Monitor sitzen, weil sich ja gerade den Fuß angehauen hat oder so. Es hat also nichts mit dem Spiel zum Zug gehabt, aber ja, das sind so die lustigen Beieffekte, die du aus diesem Medium hast, aber es ist halt super wertvoll, es ist auch sehr motivierend, weil Leute ja zum ersten Mal auch wirklich Spaß haben, siehst. Das sind ja Leute, die es noch nie vorher gespielt haben, die es nicht professionell machen. Und wenn gewisse Sachen funktionieren, ist es natürlich toll auf der einen Seite, weil du natürlich ein Spiel machst, damit Leute Spaß haben. Und auf der anderen Seite ist es eine unglaubliche Folter, wenn der den Button einfach nicht findet auf der UI und es einfach vor ihm liegt und einfach nicht versteht, was du von ihm haben willst und da Minuten oder Viertelstunde rumtut. Das ist zum Haar herausreißen. Das ist echt. Geht immer so hin und her wie eine Achterbahn, emotionale, aber super wichtig, dass man das macht.
Das Testing, das hört sich jetzt an wirklich wie klassisches User Experience Testing, ja, weil bei Webseiten und Applikationen wird es genauso gemacht. Ja, du setzt Probanden vor den Computer, die nutzen dann deine Webseite und das wird dann gefilmt und allem drum und dran und das klingt ja relativ ähnlich.
Genau, aber du hast diesen emotionalen State, den du, glaube ich, im Webbereich, natürlich, wenn er verwirrt ist oder so, dann siehst du das auch. Aber wie weit der Spaß hat, ob er gelangweilt ist oder so, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer bei Spielen. Weil da hast du was wie Levels zum Beispiel. Und der fängt an von Spielen und du siehst, dass er engagiert ist und dass er Spaß hat. Und da kann es zum Beispiel sein, dass er gelangweilt wird. Und das sieht man ganz gut, wenn Leute einfach so vor sich hinspielen, aber irgendwie, du merkst, dass sie nicht mehr so richtig dabei sind. Oder? So einfach Momente gibt, die vielleicht zu langatmig sind in deinem Spiel, wo du kürzen musst und sowas. Und das ist super wertvoll.
Den Puls siehst du aber noch nicht dabei, oder?
Wer weiß.
Herzfrequenz, das kommt dann noch.
Ja, oh gut. Ich weiß jetzt nicht, ob die Herzfrequenz bei einem Wirtschaftssimulationsspiel steigt oder eher bei einem Horrorspiel.
Spiel schon, wenn es gut ist.
Aber wo der Puls hochschnellen würde, wäre in meinem Wirtschaftssimulationsspiel, wenn mir die Kohle ausgeht. Und da kommen wir dann zu dem ganzen Punkt Testing und Balancing. Und zwar bin ich vor kurzem oder Anfang des Jahres, bin ich über Social Media über ein Spiel gestolpert, nennt sich Path of Exile 2. Und dieses Spiel hat einen sogenannten Skill Tree. Das bedeutet, irgendwie spielst du da und irgendwie kriegst du da Punkte und dann kannst du auf deinem Charakter halt irgendwelche Skills, ich sag mal, hochleveln. Ja, keine Ahnung, läufst schneller oder bist stärker, hast einen besseren Bizeps und so weiter. Und wenn du mal nach Skill Tree Path of Exile 2 googelst, dann siehst du gefühlt das Sternenuniversum. Ja, also dieser Skill Tree hat 1500 Knoten. Ja, jetzt kannst du dir natürlich ausrechnen, wie das Balancing deines Charakters dort enden kann. Und da kommen wir jetzt gerade zu dem Punkt, den du sagtest gerade, in einer Wirtschaftssimulation ist das sehr, sehr schwierig. Wo verdient man viel Geld, wenig Geld, weil du möchtest ja den Spielspaß laufen halten. Und auf Instagram finde ich auch ab und zu, komme ich in eine, wie soll man sagen, in einen Hasenbau von Influencern, die Tipps und Tricks beim Landwirtschaftssimulator sagen, ja, dann solltest du doch lieber Oliven anbauen oder was ist, wenn ich mein Feld dünger, habe ich dann dreimal mehr Gras zum Verkaufen und so weiter. Zugegeben, ich gucke die ganzen Videos komplett durch. Ich habe Landwirtschaftssimulator noch nie gespielt, ja, aber ich kenne jeden Tipp und Trick, wie ich $5 mehr kriege. Erzähl uns mal ein bisschen was über das Balancing in Spielen und warum es so schwierig ist, aber warum es auch so richtig wichtig ist.
Ja, das Balancing ist natürlich super entscheidend. Auch also mein Lieblingsbeispiel ist wie der Super Mario. Ne? Wenn der Super Mario die Geschwindigkeit deiner Laufart verstellst, wie hoch du springst, wenn du da ein bisschen dran drehst, wird es nicht so gut sein. Ja, es ist oder wird es vielleicht ganz schlecht sein. Und deswegen sind diese Grundeinstellungen so wichtig, dass die wirklich gut passen. Wie geht man das ran? Letztendlich muss man immer klein starten. Ne? Das ist immer wieder bei diesem Game Loop. Du musst halt schauen, dass du mal irgendwo eine Baseline hast, die Spaß macht. Und da hast du auch wenig Parameter, die du gegeneinander schrauben musst. Und dann fängst du damit an. Natürlich hast du diesen Luxus eben bei Wirtschaftssimulationen oft nicht mehr dann, weil du halt viele Sachen machen musst. Auch dabei natürlich die Frage, kann ich mich nicht einschränken? Denn was du vorher erzählt hast mit dem Skill Tree, stell dir vor, du haust den Skill Tree jemanden um die Ohren, der gerade so ein Spiel anfängt. Ne? In dem speziellen Fall weiß ich jetzt nicht, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass da viel davon versteckt wird, wenn du anfängst, damit du erst später kommst. Ne? Und genauso kann man es natürlich auch im Design machen. Man fängt einfach an und dann versucht man immer mehr Schräubchen zu drehen und dann bekommt man diese Komplexität. Und es ist natürlich so, dass man viele, wenn man ein, zwei Systeme hat, die gut funktionieren und die zusammen gut harmonieren können, ja auch viele Sachen erschaffen, dass die Systeme an sich einfach zu Lösungen führen, die du so gar nicht vorausgeplant hast als Game Designer. Das kann natürlich manchmal schlimm sein, aber oft ist es auch interessant, dass du gewisse Lösungen findest, oder Spielerlösungen finden, die du so gar nicht erdacht hast. Da ist RimWorld zum Beispiel so ein tolles Beispiel dafür. Ein ganz berühmtes Indie-Spiel, wo du ein paar Leute auf dem Planeten hast, so ein Kolonie-Simulator, wo du eine Kolonie von Leuten hast, mit denen du was baust. Und da kann alles Mögliche passieren, weil die Leute miteinander agieren und letztendlich werden ein Haufen Geschichten, wildeste Geschichten da erzählt. Und dafür ist es sehr berühmt und es hat halt so grundlegende Systeme, die gut miteinander arbeiten können. Aber viel passiert einfach so an Geschichten, die da erzählt werden und an Sachen.
Aber wie designt man denn die Balance eines Spiels? Also ich stelle mir da jetzt gerade eine riesige Excel-Tabelle vor. Also eigentlich musst du doch eigentlich Monte-Carlo-Simulationen auf diese Möglichkeiten fahren, oder? Du errechnest alle Möglichkeiten, um zu gucken, okay, hast du Outlier, oder?
Du misst es natürlich durch, du schaust, wie die Leute dabei sind, wie lange du Spielzeit zum gewissen Punkt brauchst, all diese Sachen machst du. Simulation selber kannst den Computer ja nicht spielen lassen, jeder spielt anders. Das heißt, du brauchst tatsächlich menschliche Tester dafür, um das irgendwie hinzukriegen. Das ist vor allem im Mobile-Bereich extrem stark. Das wird alles analysiert und zurückgeschickt, wer wie lange spielt, welchen Progress, welche Achievements hat. Hat da natürlich auch noch andere Gründe mit Free-to-Play, aber da wird sehr stark auf das geschaut, aber auch im Core-Game-Markt wird geschaut, wie lange braucht ihr für ein Level, gibt es da irgendwelche Probleme und so weiter. Sehr viele analytische Sachen dabei. Aber dann hast du halt diese ganze psychologische Schiene, die vielleicht in Fernbalancing ist. Zum Beispiel gibt es diese Geschichte, weiß es nicht mehr, welchem 3D-Shooter das war, aber es gab irgendeine Waffe, die hat nie jemand benutzt. Weil jeder gesagt hat, die ist irgendwie lame oder die ist halt underpowered und mit dem kannst du nicht in Ego-Shooter oder mit dem kann man nicht arbeiten. Und nach Zahlen war das aber nicht so. Nach Zahlen war das eine coole Waffe, die hat genauso viel Schaden gemacht und das richtig gut gemacht wie die anderen auch. Das war gut gebalanced, aber hat niemand benutzt. Sondern was sie dann gemacht haben, ist, sie haben den Soundeffekt verändert. Von der Waffe, die ein bisschen tiefer gemacht, die klang ein bisschen, ja, dass er einfach mächtiger wirkt und plötzlich haben es die Leute benutzt. Das ist rein ein psychologischer Kniff gewesen. Die ganzen Foren waren voll davon, dass das halt einfach eine schlechte Waffe ist, ohne dass jemand sagen kann, warum das so ist. Da ist sehr viel Psychologie dabei. Mit dem hast du halt auch zu tun in diesen Balancing-Sachen. Und es kann auf einem Blatt Papier interessant sein oder stimmen alles, aber ob es dann auch wirklich Spaß macht, ist wieder eine andere Sache. Also letztendlich geht es ja wirklich um den Spaß, um die Spielerfahrung und die kannst du nur im Spieler festmachen. Da hilft dir die Monte Carlo-Simulation nur vom Menschen was.
Es gibt auch so ein Video auf YouTube oder auf Instagram, da steht ein Programmierer von Counter-Strike auf der Bühne und erzählt genau solche Storys. Die haben irgendwie eine neue Version rausgebracht und auf einmal fluchen alle Spieler, ja, keine Ahnung, die AK-47 schießt nicht mehr so wie vorher, obwohl die in dem Release gar nichts an der AK-47 gedreht haben, wirklich gar nichts. So, okay, dann haben sie das ein bisschen untersucht, haben es ernst genommen und haben halt nichts gefunden, aber okay. Nächste Version wieder, ja, ihr habt das und das verändert. Wieder alle Leute aufgeschrien. Wir haben hier nichts verändert. Dann haben sie einfach eine neue Version rausgehauen, die nichts verändert hat. Gar nichts. Die haben einfach die letzte Version genommen und nochmal geschippt. Ja? Wieder irgendwelche Leute haben was anderes gemerkt. Ja, die Pings sind um 20 Millisekunden hochgegangen. In der nächsten Version haben die einfach gesagt, Ping minus 10. Ja? Und in die Changelog improved Ping. Also der Ping war derselbe, nichts technologisch geändert, einfach nur minus 10 gerechnet. Und alle Spieler so, ja, super, genau so muss das, alles klasse. Ne? Obwohl die Latenz genau dasselbe war. Ja, also der psychologische Effekt scheint riesig zu sein.
Ja, da bist du halt diesen sozialen Netzwerken, kann da auch schnell mal was passieren, was einfach vielleicht nicht der Fall ist. Das ist eine ganz eigene Sache, vor allem wenn man dann Reviews über seinen eigenen Spiel liest. Weil es natürlich schon oft so ist, dass Leute irgendwie was schlecht finden, aber es nicht sagen, weil es sind ja keine Spieleentwickler. Und sie können es nicht wirklich festmachen, was und sagen dann zum Beispiel irgendwie, die UI schaut scheiße aus. Und teilweise ist es aber nicht, dass sie scheiße ausschaut, sondern dass sie einfach auch, also dass sie sich nicht zurechtfinden drinnen. Also sie können es nicht gerade benutzen und es hat dann nichts mit Optik zu tun, sondern wirklich mit der Aufteilung, wo stehen dann Informationen und so weiter, das klassische UI-Design halt. Aber das schreiben viele nicht und das ist auch okay, weil sie es einfach nicht wissen können. Aber da muss man so oft ein bisschen reininterpretieren und vielleicht auch ein bisschen nachmessen. Und kann sehr interessant sein, ist auch nicht oft nicht so leicht. Und teilweise ist es auch unfair, das muss man auch sagen. Aber ja, so ist es halt. Also da muss man drüber stehen. Und schön ist, wenn man es natürlich dann rausfindet, oder? Wenn du dann siehst, ah, okay. Deswegen habe ich vorher gemeint, hier diese Fokus-Testing-Geschichte, was du gemeint hast, Andy, wenn man den Leuten wirklich im Gesicht sehen kann, okay, das hat jetzt funktioniert. Die ersten zwei waren total verwirrt an der Stelle, dann haben sie irgendwie eine UI aufmachen müssen. Aber der hat sofort gecheckt, weil es jetzt die neue Version ist und das ist schon cool, wenn es dann funktioniert. Ne?
Lass uns mal über die Veröffentlichung von Spielen sprechen. Und zwar kennt man natürlich die Großen, hier so wie EA Game, Cinegame oder was weiß ich, wie der funktioniert. Ja? Auf jeden Fall, EA kennt man, glaube ich, Rockstars kennt man, glaube ich, von GTA. Sind wohl, glaube ich, die Großen. Ich nenne die jetzt einfach mal Publisher. Meine Frage ist aber eigentlich, welche Rolle hat so ein Publisher? Was ist das? Also ist der Publisher immer das Game Studio, der das Spiel programmiert? Braucht man einen Publisher oder kann ich jetzt einfach mit Godot ein neues Spiel programmieren und das irgendwo hochladen? Ich nenne es mal, wie bei SoundCloud man MP3s veröffentlichen kann und dann kann das jeder spielen, oder?
Ja, ist natürlich ein großes Thema. Generell haben Publisher mehrere Aufgaben. Ne? Ist klar, der klassische Verlag sozusagen, wie es früher hieß, kommt eigentlich aus der Zeit noch, wo man dann auch wirklich die Spiele irgendwo in einem Mediamarkt in irgendeinem Regal stellen musste und die ganzen physischen Distributionen machen musste. All das ist ja schon lang vorbei. Das meiste wird über Steam vermarktet oder andere, alles digital. Das ist komplett weggefallen. Was natürlich übrig geblieben ist, ist, was der Publisher als größter Punkt macht oder als einer der großen Punkte ist, Risikokapital geben. Weil wenn man jetzt ein Spiel macht, so Andy, wenn du jetzt mit einer tollen Spielidee zur Bank gehst und sagst, hey, ich habe eine coole Spielidee, ich möchte die Firma aufmachen und gibt's mir einen Kredit dafür, während sie dich, vielleicht kriegst du einen Kaffee, aber dann darfst du auch gehen. Weil es natürlich ein Hochrisikomarkt ist, genauso wie die Filmbranche. Also wenn alles gut geht, dann vielleicht hat einer von 10 Titeln einen ganz guten Erfolg. Es ist auch sowas wie auf Steam, darf man auch nicht vergessen, sind letztes Jahr, ich habe die Zahlen mal rausgesucht, 40 Titel pro Tag geschehen, jeden Tag. Also natürlich gibt es da Spitzen, wo mehr passiert und weniger, aber so im Durchschnitt 40 Titel am Tag. Und da stellt sich natürlich auch die Frage neben dem Risikokapital dahinter der Vermarktung. Und das ist der zweite große Punkt, was die Publisher machen. Nämlich, wie kann ich das Spiel eben, wenn du es jetzt einfach auf den Download stellst, so weit vermarktet haben, dass die Leute es auch kaufen oder spielen wollen oder dass es sichtbar ist. Dass es nicht einfach in dieser Welle von jedem Tag erscheinenden Spielen untergeht und es nie jemand sieht. Das passiert nämlich, wenn du es einfach so machst. Ziemlich sicher mittlerweile. Selbst wenn es ein gutes Spiel ist, ist das Tragische daran. Und es ist auch so, dass der Release, egal was es für ein Release ist, aber es kann so ein Early Access Release sein oder so, aber der Release an sich ist halt der Punkt, wo du am meisten Geld verdienen kannst, wenn du es jetzt kommerziell machst. Wenn es natürlich ein Hobby ist, dann ist es egal, dann kannst du es natürlich machen, aber wenn du es kommerziell machst, ist das ein wichtiger Punkt und dann willst du natürlich, dass du im Vorhinein schon möglichst viele Leute erreicht hast, die dieses Spiel gerne spielen und dafür natürlich auch ein bisschen mehr Geld zahlen, damit du es weiterentwickeln kannst oder einen neuen Titel machen kannst oder was auch immer. Und dann gibt es so gewisse Dienstleistungen, die traditionell beim Publisher sind. Lokalisierung haben wir vorher geredet, ist sowas, was der Publisher meistens übernimmt. Die Studios, Lokalisierungsstudios anschreiben. QA auch noch abschließend. Also du machst natürlich selber QA, aber QA macht natürlich auch nochmal der Publisher, bevor es release, das alles nochmal durchzuwinken. Diese Fokusgruppentests zum Beispiel ist sowas, was der Publisher meistens auch zahlt oder zur Verfügung stellt, diese Sachen. Und das ist so was ein Publisher eigentlich im Großen und Ganzen ja, macht. Und dafür macht man mit dem Vertrag, wo halt auch erstmal sein Geld meistens erst, je nachdem, was man für Vertrag aushandelt, aber halt seine Ausgaben recoupt, nennt man das dann, also wieder reinbekommt im besten Fall. Und wenn das erreicht ist, dann teilt man sich die Gewinne oder was auch immer man für einen Schlüssel natürlich da macht.
Und von was für einem Budget sprechen wir da bei so Spielen ganz allgemein oder auch das Risikokapital am Anfang?
Ja, wenn man sich so überlegt, jetzt, wir hatten diese Dreiteilung vorher. Also du brauchst... Vielleicht kann man, wenn man gut ist, zu zweit anfangen. Das wäre jetzt nichts Unübliches. Klar gibt es so Leute, die das alleine geschafft haben, aber das sind irgendwie Ausnahmen. Aber sagen wir mal, du bist so zwei, drei Leute. Wenn du da schaust, was die so im Jahr verdienen und du sagst, du machst vielleicht ein Jahr Entwicklung, hast ein kleines Ding, machst du trotzdem ein Jahr Entwicklung, bist du schon ziemlich gut unterwegs, dann bist du halt aber auch schon im Hunderttausender-Bereich einfach an Gehältern und so, die du auch irgendwo selber zahlen musst. Weil klar kannst du sagen, machst du das für nichts, aber einfach was du reell kostest, bist du so im Hunderttausender-Bereich, das ist dieser ganze, wo der Indie-Markt halt losgeht, dann gehst du ziemlich schnell hoch auf Millionen, wenn du, sagen wir mal, im unteren Double-A-Markt, also es gibt die AAA-Produktionen, die größten, da gibt es die Double-A-Produktionen, das sind die mittleren und da gibt es eigentlich die A-Produktion oder die Indie-Produktion, jeder sagt Indie-Produktion, A sagt eigentlich keiner, das ist quasi nochmal drunter und so Double-A fängt halt dann irgendwo so an, dass du so 10 Leute hast und dann bist du halt so 5 bis 10 Leute und dann bist du so im Millionenbereich, im untermeinstelligen Millionenbereich, was dein Projekt kostet.
Das ist aber jetzt nur das Startkapital, das Risikokapital, oder?
Nein, das ist das ganze Produktionskapital, oder? Was das
okay,
ganze,
also
ganze
inklusive Publisher und Marketing und allem dann?
Nein, das ist das, was du bekommst, was der Publisher okay. Natürlich nochmal an Ausgaben hat. Das ist dann, je nachdem, das rechnet dann oben drauf nochmal. Aber die okay. Rechne ich jetzt nicht mit, weil die sind auch oft, ja, das ist immer eine Frage, wie weit man das überhaupt mitbekommt, weil die haben natürlich auch so gewisse Synergieeffekte oder die machen nicht nur dich als Projekt, sondern die haben ja viele, aber sie sind ja auch Hochrisikokapitalgeber, das heißt, die müssen auch viele Spiele haben, das muss ja gehen viele, werden nichts, einer wird was und so weiter, das heißt, sie müssen ja auch mehrere Titel haben und verteilen natürlich zum Beispiel allein schon ihre Leute auf verschiedene Titel und dann ist immer schwer quer zu rechnen, wie die jetzt, was das gekostet hat für die. Ich meine, die machen das natürlich schon, aber es wird nicht unbedingt an dich weitergehen.
Aber was würde mich jetzt so ein Double-A-Spiel kosten, wenn ich das jetzt finanzieren wollen würde, gesamt?
Ja, da bist du im einstelligen Millionenbereich bis zum vielleicht 30 Millionen oder sowas hoch in diesen okay. Bereichen. Bist du so oben. Streng genommen fängt Triple-A bei 100 Millionen irgendwo so an. Ja, so um diesen Bereich. Das sind so 100-Leute-Teams. Kann man sich zusammenrechnen, 100 Leute auf vielleicht 3 Jahre. Ich meine, klar, die fangen nicht alle am Anfang an und so. Und das ist wirklich der Kern. Also in den Credits zum Beispiel stehen von, ich glaube, das war es ein GTA-Titel oder was, schon auch einer von Rockstar, sind 5000 Leute, die in den Credits standen. Das ist so, war vor Jahren so, also ist heute sicher nochmal mehr geworden. Da sind natürlich viele involviert, aber jetzt so im Kernteam-Bereich ist es so um die 100 Leute, die da einfach mal arbeiten. Und dann kommst du halt in diesen Sphären, wo du dann auch wirklich in die hunderte Millionen kommst, weil es vorher erzählt worden ist, jetzt das GTA 6. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn die eine Milliarde ausgeben, weil irgendwann ist auch das Marketingbudget so hoch, dass die 50% fast für Marketing ausgeben. Und ich kann mich an letzten GTA 5-Teil noch erinnern. Man muss sich ja irgendwie vorstellen, dass da waren wir doch in Innsbruck, Und in Innsbruck, in der letzten Bushaltestelle, irgendwo ganz weit draußen, hängt dann halt das GTA-Plakat, GTA 5-Plakat, dass das bald released wird. Und es hängt halt nicht nur dort, sondern auch in einem kleinen Dorf in Indien irgendwo. Das ist halt eine weltweite Marketinggeschichte, ja, und da kostet dich das natürlich einen Haufen Geld. Das geht da auch mit rein. Man merkt es ja schon, dann, wenn man so viel Geld für Produktion ausgibt, dann bist du auch wirklich jeden, dann lohnt es sich auch, den letzten auch irgendwo zu kriegen, der vielleicht ein Spiel kaufen kann. Aber du musst ja unglaublich, du musst ja Millionen von Einheiten verkaufen, damit du das wieder reinbekommst.
Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu den kleineren Titeln, der Publisher übernimmt vor allem auch das ganze Release, wie du erwähnt hast, oder halt die Vorbereitung auch daran. Jetzt stellt man das heutzutage nicht mehr in den Mediamarkt, sondern halt auf Steam oder Epic. Und wie läuft es dann grundsätzlich ab, so ein Release? Also was macht man da? Gibt es da irgendwelche, ich habe mal gehört, irgendwelche Pre-Versionen oder Alpha-Versionen, die irgendwer zur Verfügung gestellt kriegt, oder keine Ahnung, diese klassischen Zeitschriften, die es da gibt? Also wie läuft denn so ein Release grundsätzlich ab?
Ist natürlich überall ein bisschen anders, aber sagen wir mal, spätestens 6 Monate vor dem Release muss man sich darum kümmern, oder wird sich der Publisher darum kümmern, dass die Marketingmaschinerie irgendwie anläuft. Das heißt, da gibt es diverse Versionen, Vorversionen für die Medien zum Beispiel, also für die ganzen, immer noch relativ wichtig, zum Beispiel irgendwelche Spielezeitschriften, also digital ja heute alles online, aber dass die Redakteure das kriegen, die Spielejournalisten das alles bekommen. Dann gibt es diverse Testings, technischer, wie aber auch einfach mal so ein Closed-Beta-Test, dass man wirklich Spieler mal testen lässt. Für uns Techniker natürlich wichtig, dass wir sehen, wie es technisch in der freien Wildbahn funktioniert. Da passieren auch immer wieder viele Überraschungen. Aber natürlich auch vom Gameplay her, wo man nochmal schrauben kann. Und diese Demos werden dann meistens auch eben den Journalisten gegeben. Da hat man sowas wie die Gamescom, wo man es zeigt, wirklich auf der Messe. Da werden wir ja auch eine Demo haben. Und das ist oft nicht die gleichen, weil da hast du ja so ein Klientel, die dein Spiel einfach die vielleicht 15 Minuten Zeit haben, sich da irgendwo hinzusetzen. Und so eine Wirtschaftssimulation kann man sich vorstellen, 15 Minuten kann man nicht viel machen. Deswegen versucht man natürlich da irgendeine Demo zu machen, wo derjenige halt möglichst viel in dieser Zeit hat, auch irgendwie von einem Spiel erkennen kann. Das heißt, man macht dann nochmal vielleicht auch eigene Regeln, ne, dass es schneller geht oder so.
Wie ich gerade gelernt habe, in 15 Minuten, da kommt es ja ganz stark auf den kurzen Game Loop an, ne?
Richtig, genau. Aber vielleicht willst du ihm noch zeigen, das, was danach kommt. Ne? Vielleicht gibt es noch irgendwie irgendwelche neuen Fabrikgebäude, die du geschenkt kriegst und solche Sachen. Weißt du, oder Sachen einfach auslässt. Also Progression hast, die du sonst nicht hast. Oder du zeigst ihm noch eine andere Level dazu, wie auch immer. Weil du möchtest ihm ja nicht nur die ersten 15 Minuten zeigen, weil selbst wenn die gut sind und er sagt, ja, es passt schon, ist cool, du willst ihm ja noch ein bisschen was wie es sich anfühlt im mittleren Spiel, im Endgame oder so. Das, was du sonst in einem Trailer sehen würdest oder ja, ein bisschen weitergeben. Das versucht man natürlich. Das heißt, für das all diese Sachen gibt es eigene Versionen. Neben den ganzen QA-Versionen, ja, wird nochmal Performance, es ist auch so externe Studios, die Performance tracken. Es gibt auch Studios, die oder Dienstleister, die technische Sachen nochmal checken. Sowas wie, was war das? Wie heißt das? SSE-Chipsatz oder CPU-Erweiterungen checken, ob die aktiv sind oder nicht. Solche Kleinigkeiten, die du einfach vergisst, ob du das gecheckt hast oder nicht oder was passiert in diesen Fällen. Das braucht alles eigene Version. Und wie man schon merkt, ja, also da gibt es diese berühmte Crunch-Time, wo dann der Stundenzettel relativ gut gefüllt ist, wenn man was zu tun hat. Und da musst du dann einfach mit. Die Crunch-Time ist ein eigenes Thema in der Gaming-Industrie, aber das lässt sich nicht ganz vermeiden. Selbst wenn alles gut geht und das gut geplant ist, dann hat man zum Schluss natürlich einfach auch wegen einem selber schon den Stress, man möchte ja auch irgendwie ein gutes Ding abgeben.
Und da gibt es eine Deadline, die dann definiert wird, einfach ab. Das ja, ist das Release-Datum, es wird kommuniziert überall, oder? Das kann man dann
wahrscheinlich. Ja, weil es natürlich oft so ist, dass journalistische Spielejournalismus, auch für YouTuber, ganze YouTube-Ecke, Social-Media-Ecke, gibt es ja oft sowas wie eine Art Vorversion und dann, wenn die fertig sind, wird das Spiel released. Das ist ja alles teilweise auch mit Embargo versehen und so. Das heißt, die dürfen nicht vorher was posten und die brauchen also rechtzeitig die Version, die müssen Zeit haben, die zu spielen und dann muss der Release getriggert werden und das sind alles fixe Daten, da kommst du. Also wenn du die schiebst, dann hast du halt gleich schon mal ein Negativ-Review, oder? So, wenn sie jetzt hier ein Release verschieben und so, und das wissen sie alles vermeiden. Deswegen bist du eigentlich ziemlich fix drinnen. Also klar, die Spielindustrie verschiebt gern mal. Wenn es ein GTA 6 ist, können die das auch. Ja. Aber es hat alles seine Grenzen. Und dann ist man schon unterwegs.
Jetzt hört man ab und zu mal, okay, dieses Spiel war ein Flop. Oder da wurde dreistellige Millionenbetrag ausgegeben und es gibt keine Playerbase und deswegen schaltet Sony die Server ab oder so. Liest man ja ab und zu mal. Ab wann weiß man, ob ein Spiel ein Flop oder ein Top ist?
Über Steam relativ schnell, weil der Verkauf von solchen Spielen ist immer so, dass man am Anfang diesen Release-Hype hat. Ne? Man hat diesen hoffentlich sehr steil ansteigenden Berg an Sales. Also innerhalb von 48 Stunden verkauft man sehr, sehr viele Einheiten. Und dann gibt es so eine Faustregel, weil dieser Berg am Anfang natürlich dann irgendwann seinen Zenit erreicht und dann gibt es einen hoffentlich Longtail. Also es wird dann immer weniger, aber ein sehr lang anhaltender Verkauf nach hinten, der immer weniger wird. Und die Faustregel besagt, das, was man vorne an Einheiten verkauft hat in diesem ersten Berg, dann kann man hinten vielleicht zwei oder dreimal nochmal so viel verkaufen. Das heißt, man weiß innerhalb von 48 Stunden, wo man hingeht. In einem normalen Release-Zyklus. Da gibt es Ausnahmen bei Early Access, wenn man, meistens ist es auch so, aber Early Access ist so ein Spiel, das nicht fertig ist, das wird dann nachgepatcht und da kann natürlich schon sein, dass man gewisse Features einpatcht, wo dann nochmal viel mehr Leute dazukommen, wo man das quasi wieder anheben kann. Oder so einen kleinen neuen nächsten Release hat. Da gibt es alle möglichen Sachen, Spielereien, aber im Großen und Ganzen ist es immer so. Und deswegen weiß man selber, natürlich, der Spieler von außen sieht es nicht, aber wenn man selber weiß, was so die Sales sind, dann weiß man das innerhalb von dieser Zeit schon. Und das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte bei Steam, die Statistiken, selbst selber, die Statistiken werden, wenn alles gut geht, eingefroren, weil dann bewegt sich so viel plötzlich auf der Seite und an Sales und so, dass Wolf, also die Firma hinter Steam, den Account sperrt, also die Statistik-Sachen sperrt. Und die schauen dann selber manuell drüber, ob das mit rechten Dingen zugeht. Also da schaut dann wirklich, also, ja, haben die einen Release gehabt und welche Reviews sind da reingekommen und so weiter. Weil die haben im Extremfall auch einen chinesischen Publisher mit 40 Titeln gesperrt, weil der halt Reviews gekauft hat. Und dann sind sie draufgekommen und die haben den komplett abgedreht, alle 40 Titel von der Page genommen und das schauen die dann schon nach, damit das alles mit rechten Dingen zugeht. Ist zwar toll für alle Spieler, der Publisher ist selber schuld natürlich, wenn er daran dreht, aber das ist halt auch eine andere Geschichte, wenn du da Spielefirma bist, die mit denen irgendwie einen Vertrag hat, dann hast du ein Problem. Weil der ist dann quasi von Steam gefallen, dein Spiel ist von Steam gefallen, du kannst gar nichts dafür. Ja, und dann war's das. Also es ist sehr drakonisch und das wird dann geprüft und deswegen wird das eingefroren. Meistens passiert das, dann kannst du dann auch schlafen gehen, wenn es am Abend war meistens. Und dann wird das irgendwann wieder freigegeben und wenn das freigegeben wird, dann siehst du, wie es war. Auf Steam zumindest.
Das heißt aber, du arbeitest im Prinzip jahrelang auf die 24 Stunden hin,
genau,
die dann passieren. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, die Reviews, die sind auch wesentlich wichtiger geworden, oder, als früher? Weil früher gab es nur die Zeitschriften und so und jetzt sind die Reviews dementsprechend auch
wichtiger geworden. Ja, Steam ist die Plattform für den PC-Markt. Ungefähr, ich würde sagen, 70-80% aller Verkäufe gehen darüber. Auch Epic Store und sowas es so gibt, das ist ein nettes Gimmick. Good Old Games gibt es noch und so, aber es ist machbar, wenn es gut läuft. Ne? Macht es auch Sinn, das zu machen. Aber das große Steam und Steam gibt es diese Reviews. Da gibt es zum Beispiel eine Grenze, die total wichtig ist, ist die 70%-Marke, weil 70% ist größtenteils positiv bewertet und 69% ist es mixed, also gemischt Bewertung. Und dann switcht der Color Code um auf der Steam-Page von blau zu gelb. Und das macht unglaublich viel aus auch. Weil, ich meine, ich kenne es an mir auch, wenn man selber ein Steam-Spiel aufmacht auf der Shop-Page und es ist gelb, dann merkst du schon, naja, ist halt so, muss man schon mögen, dass man es kauft. Ne? Und ja, das sind so Sachen und nach oben hin, klar, je besser die Reviews sind, desto mehr wird man verkaufen. Aber auch da, wie in jedem Indie-Markt, ist es so, du brauchst eine Zielgruppe, die groß genug ist. Du kannst auch tolle Reviews haben, aber nur 10 Spieler, das hilft dir halt auch nicht weiter. Aber das ist ja wieder eine ganz eigene Sache. Wer ist deine Zielgruppe? Hast du die auch richtig angesprochen? Wegen Marketing ist auch das, was der Publisher unter Kontrolle haben sollte, dass man auch die richtigen Leute anspricht. Weil wenn du jetzt zu breit reingehst und Leute das spielen, die sich aber ganz was anderes darunter vorgestellt haben, dann gibt es natürlich ein schlechtes Review. Weil es verständlich, die sind halt dann sauer, weil sie ein Spiel haben, das ganz anders ist, wie sie sich vorgestellt haben. Ja, aber gescheiter wäre, du würdest halt gar nicht erreichen oder zumindest das irgendwie klar machen vorher. Das ist eine grobe, es hat eine Gratwanderung. Ne? Du möchtest großes Zielpublikum haben, aber halt auch das Richtige.
Der Wolfgang hat das ganze Thema hier schon eingeleitet mit der Königsklasse. Und wenn ich mir die Komplexität von unserem Gespräch jetzt gerade mal so ansehe, wir sind gestartet mit dem Bereich Game Design, Game Art, da waren Stichworte wie eine Bibel, ja? Man schreibt etwas auf, wie das alles sein soll, Story Design, dann haben wir über die Komplexität von Game Engines gesprochen, Unreal, Godot, Unity, Mobile Games, Multiplayer, Cross-Plattform, Steam und PlayStation, was ist denn geil, nicht, Source Control, Git ist da, eGit und Co., ne, hatten wir. Dann Testing, manuelles Testing, klassisches UX-Testing. Wir waren teilweise im Bereich Monte Carlo Simulation, dann Balancing, ja, Skill Tree, ist das hier alles ausgeglichen, dann Publishing Markt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wo bei normalen Software as a Service Produkten du ganze Firmen hast mit Business Developer und keine Ahnung was, Leute, die sich da wirklich, wirklich Gedanken drüber machen, dass hier irgendwie eine Softwareentwicklerin mit all diesen, ja, doch Bereichen wirklich sehr nah in Berührung kommt, ne? Weil im Endeffekt, klar, du implementierst die Texturen, die Algorithmen, du willst ja auch sehen, welche Reviews bei Steam reinkommen oder ob das ein Success ist. Du spielst das vielleicht, das bedeutet, dein Skilltree testest du aus und balancierst du aus. Die UI-UX-Testings schaust du dir an. Also ich frage mich gerade, okay, wann macht man denn sowas eigentlich und wie viel bekommt man eigentlich an einem klassischen Arbeitstag geschafft? Also Wahnsinn. Ich habe noch nie ein Spiel programmiert. Ich habe tierisch Bock, auf jeden Fall mit Godot mal was zu machen. Zumindest mir da ein, zwei Tutorials durchzuklicken. Denn zumindest mal vielleicht irgendwie so ein, wie nennt man das, 2D, 1D, wo man von links und rechts laufen kann, so wie dieses Chrome-Spiel. Wenn du einen Fehler bekommst, dann kannst du ja auch mit so einem Dino irgendwie so immer so springen. Vielleicht kriege ich das ja mal nachprobiert. Dominik, wir sind am Ende des Podcasts. Vielen lieben Dank, dass du dieses Tor zur Komplexitätshölle von Spieleentwicklung aufgemacht hast. Ja, also Achtung, das war vielleicht ein Diablo-Pun. Ich weiß es nicht. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich höre auch immer wieder so raus, wir sind bei weitem nicht beim Ende angekommen. Deswegen die Frage, wenn ich jetzt als Softwareentwickler das nächste Wochenende Zeit habe, was ist die eine Ressource, die ich mir anschauen sollte, um mal was Kleines auf die Straße zu bringen?
Ich denke, mit Godot kannst du nichts falsch machen. Eine gute Idee, mal anfangen. Und letztendlich gibt es diesen Grundsatz, Spiele werden erspielt und nicht gemacht. Und das heißt, letztendlich kannst du nur einfach anfangen und schauen, ob du was zusammenbringst, was halt Spaß macht. Ne? Das ist das Sein und Alles an dem Ganzen. Und das ist auch das Schöne neben der ganzen Komplexität, dass es was ist, was ja schwierig ist, aber am Ende des Tages doch Spaß macht. Auch die Entwicklung davon macht Spaß. Und das ist hoffentlich ein schönes Schlusswort.
Das ist es. Vielen lieben Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Wer in das Thema eintauchen möchte, wir haben in den Shownotes ganz viele Links, unter anderem auch zu Godot, natürlich aber auch zu den anderen Engines, zu der Bullet Physik Engine, zu GitLFS, wer da vielleicht mal ein bisschen reinsteigen möchte, auch zum Industriegiganten oder zur Infoküche Podcast oder natürlich aber auch zur Doktorarbeit von Dominik, wer sich mal eine Abendlektüre ins Bett nehmen möchte.
Dominik. Nur zwei Abende.
Ja, kommt auf die Lesegeschwindigkeit drauf an. Für mich ist ja wahrscheinlich eine ganze Woche. Ich habe ja schon immer Probleme, wissenschaftliche Paper zu verstehen. Deswegen.
Vielen Aber Andi, Dank. Ich erwarte mir jetzt schon, dass wir dann dein Spiel sehen. Also, dass es nicht wieder so ewig lang wird wie beim Brotbacken, sondern wir wollen jetzt da schon ein Spiel sehen. Ich will da kein, wenn wir schon bei schlechten Punts sind, warten auf Godot sehen.
Ja, das Riesenproblem ist, umso mehr Podcast-Episoden ich aufnehme, desto mehr Versprechungen häufen sich an. Also ich muss, glaube ich, inzwischen ein Brot backen. Ich muss noch einen Ölpreis-Scraper implementieren. Und jetzt muss ich noch ein Spiel programmieren. Also Wolfgang, du kannst dir aussuchen. Machen wir eine Pause und dann baue ich das alles. Oder machen wir weiter Podcast. Da bin ich aktuell eher für weiteren Podcast. Aber natürlich, ich merke immer wieder, Softwareentwicklung ist nicht gleich Softwareentwicklung. Und Informatik hat so viele verschiedene Bereiche, dass es einfach unmöglich ist, sich überall reinzustürzen. Obwohl ich natürlich schon so ein bisschen Bock hätte, mal was komplett anderes zu machen. Deswegen, Dominik, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir reichen dir natürlich jegliches Feedback von unseren Hörerinnen und Hörern natürlich auch weiter. Und wenn ihr mit Dominik auch mal in Verbindung treten wollt, schaut in die Shownotes, da findet ihr alle Kontakte. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß beim Zocken und tschüss.
Macht es gut. Vielen Dank nochmal für alles. Danke für deine Einladung. Ciao.